Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zur 334. Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikwasch und heute ist wieder Theaterzeit. Es folgt der Mitschnitt eines Abends in der Kulisse Wien, aufgezeichnet am 4. Mai. Da hatten Stefan Kaltenbrunner und ich die Rechtsanwältin Christina Venturini zu Gast. Die ist zum 5. Teil unserer Justizserie Einspruch, die Justiz von innen. Ja, im Zentrum dieses Abends, da stand ein Schicksal, das jeden Menschen im Leben ereilen kann, manche sogar öfter, die Ehe. Ja, Christina Venturini hat sich auf Scheidungen spezialisiert und weil längst nicht jede Trennung einvernehmlich erfolgt, blickt die Rechtsanwältin immer wieder auch in menschliche Abgründe. Ja, was Menschen einander in Scheidungen antun, warum es nützlich sein kann, Buch über die eigene Ehe zu führen und was passiert, wenn man überstürzt, dass der gemeinsame in Wohnung auszieht, das und noch viel mehr. Das gibt es jetzt. Und noch ein Teaser vorneweg. Am 18. Juni sind Stefan Kaltenbrunner und ich ein letztes Mal vor der Sommerpause in der Kulisse. Da kommt der Oberstaatsanwalt der WKStA Martin Ortner zu uns. Im Herbst geht es dann weiter in der Kulisse. Ein Termin steht auch schon. Für den 11. Oktober hat uns Justizministerin außer Dienst Alma Sadic zugesagt. Ja, Details und weitere Herbsttermine, die folgen in Bälde. Und jetzt Bühne frei für Christina Venturini.
Frau Dr. Venturini, ich frage immer ganz am Anfang, wie darf ich Sie denn ansprechen? Der Michael Nikwasch sagte mir, ich habe eine gewisse Titelaffinität, was überhaupt nicht stimmt, aber soll ich Frau Doktor sagen oder Frau Venturini
ganz
oder
einfach
beides?
Venturini, das ist okay. So ein schöner Name, da braucht man keinen Doktor.
Dann hätten wir das geklärt. Frage 1, warum wird man Scheidungsanwältin? Was muss man dafür mitbringen von seiner Biografie her?
Also schuld sind meine Eltern, sie haben das so herrlich gesagt, wie oft trifft man die Ehe, meinen Vater 3-mal, meine Mutter 2-mal. In Summe sind wir 13 Geschwister, mir ist keine Patchwork unbekannt. Die erste Scheidung, da war ich nicht einmal ein Jahr, das ging dann so weiter und ich habe mir gedacht, man muss diesen Menschen in den Situationen helfen und unsere Patchwork-Familie funktioniert sehr gut. Ich habe dann selbst meinen Traummann kennengelernt, der war noch verheiratet und war, ist der mutigste Mann aus meiner Sicht, weil er hat eine Scheidungsanwältin geheiratet. Wir sind 17 Jahre glücklich verheiratet, 20 Jahre liiert und an dieser Stelle möchte ich mal Danke sagen, weil da gehört wirklich viel Mut dazu.
Ich glaube, er ist heute hier, vielleicht sagen wir ihm Danke. Das heißt aber, das Scheidungsanwältin-Gen wurde Ihnen faktisch in die Wiege gelegt.
Das kann man so sagen und ich muss sagen, es hilft auch im Beruf, weil ich kann mich gut in die Rollen hineinversetzen und das Wichtigste ist, ein rasches Ende herbeizuführen. Und mein Motto ist, Leben leben lassen. Das haben auch meine Eltern gut vorgelebt, weil mein Vater fährt einmal im Jahr mit seinen 8 Kindern und den diversen Partnern auf Urlaub und das heißt sehr, sehr viel. Bei Hochzeiten sind alle 3 Frauen anwesend, Ex-Frau und aktuelle Frau. Und das war ein gutes Beispiel, wie es sein sollte.
Soll ich weiter fragen?
Naja, wir haben ja ein Jura-Pro-Seminar, aber ich werde jetzt natürlich versucht, tief in die Familiengeschichte einzutauchen. Aber vielleicht lassen wir das besser. Wenn man sich beruflich so intensiv mit der Scheidung beschäftigt wie Sie, traut man sich dann noch zu sagen, dass die Ehe ein Erfolgsmodell ist?
Nur wenn man mutig ist und wie gesagt, wenn man täglich daran arbeitet, wenn man wirklich sagt, man achtet aufeinander und es war eine Liebesheirat, dann ja. Aber das, der Wahnsinn ist, denn ich finde, die Leute haben die falsche Vorstellung von der Ehe. Die glauben, Happy End, ich bin angekommen, jetzt war ein wunderschönes Versprechen, jetzt muss ich nichts mehr tun, jetzt lehne ich mich zurück. Dann viele glauben ja auch, sie sind praktisch jetzt schon am Ende, aber es ist erst der bittere Anfang der Arbeit nämlich. Ja? Weil es ist ja die Ehe auch ein Vertrag an sich bis zum Lebensende, bis dass der Tod einen scheidet, sollte das gedacht sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, worauf lässt man sich da ein? Und dass man nicht sagt, das ist einfach ganz leicht und jetzt lassen wir es einmal laufen. Männer lassen sich gehen, Frauen lassen sich gehen. Ich habe ganz viele Frauen, die sagen, mein Mann hat sich jetzt verliebt. Sag ich, kein Wunder, das kann passieren. Denke ich mir, wie schaut die Frau aus? Sage ich, schlagen Sie einmal das Familienalbum auf. Wie haben Sie denn ausgesehen vor 20 Jahren, wie Ihr Mann sich in Sie verliebt hat? Vielleicht müssen wir uns wieder ein bisschen herrichten. Gilt aber auch für Männer, ja? Also das ist einmal ein Geheimrezept, sich nicht gehen lassen, den Spaß haben, die Leidenschaft. Und ich glaube, das sollte man sich bewusst sein, dann kann man sich auf das Abenteuer eh schon einlassen.
Bis dass der Tod uns scheidet, das ist nicht einfach ein flüchtiges, vermeintlich flüchtiges Versprechen, das man gegenüber einem Pfarrer gibt. Das ist eigentlich eine vertragliche Grundlage, die hier begründet wird. Das werden wir heute noch erforschen. Also Ehe ist viel mehr als bloß ein Versprechen.
Ja, Ehe ist ein Vertrag, wo zwei Leute eine Willenserklärung abgeben. Sie wollen eine Lebensbeziehung eingehen bis zum Lebensende. Kinder wollen sie zeugen, diese erziehen und gegenseitige Beistandspflicht.
Aber was verstehen dann Menschen, die heiraten, an der Ehe falsch? Was ist der Grundgedanke, der verkehrt ist?
Na, die Motivation ist manchmal verkehrt. Manche sind schwanger, manche wollen es aus finanziellen Gründen, manche wollen abgesichert sein. Wenigen ist es bewusst, dass man wirklich aus Liebe heiraten sollte, ja. Weil wenn man jetzt andere Gründe hat...
Sollte nicht aus Liebe heiraten.
Nein, man sollte aus Liebe heiraten auf alle Fälle. Weil die anderen Gründe können sehr schnell verschwinden. Ich meine, die Liebe muss man ja auch pflegen, aber trotzdem, wenn ich jetzt nur heirate... Aus monetären Gründen, der Mann geht in Konkurs, na, die Frau ist schon am Scheidungsmarkt. Ist ja jetzt ganz modern gerade. Also alle verlassen das sinkende Schiff und das belebt natürlich das Scheidungsgeschäft.
Wissen die Leute, auf was sie sich einlassen bei der Ehe? Sind die beraten?
Also 90% ist gar nicht beraten. Es gibt wenige, die vor der Eheschließung kommen, weil sie vielleicht schauen, ob man einen Ehepakt macht. Die meisten erkundigen sich gar nicht. Die laufen da blind hinein und haben die komplett falsche Vorstellung. Viele glauben ja auch, ich heirate, ich bin der Alleinerbe. Ganz falsch. Da kann es Kinder geben, da kommen Kinder, wenn es kein Testament gibt. Viele glauben, ich bin jetzt plötzlich Miteigentümer von allem. Auch wenn der Mann etwas erbt, die Frau erbt was, auch falsch. Also der Grundgedanke zu heiraten, da müssten die Leute aufgeklärt werden.
Also ich bin verheiratet, ich lege das hiermit offen. Und ich habe schon in der Vorbesprechung so viel gelernt. Meine Frau wird mir 1000 Fragen stellen, wenn ich mit all dem Papierkram komme, den wir heute noch besprechen. Welche Rechte und Pflichten entstehen mit dem Ja-Wort?
Also mit dem Ja-Wort, man hat mal, das klingt jetzt ganz altmodisch, die Pflicht zum gemeinsamen Wohnen, den Beistand, Kinder in die Welt zu setzen, diese gemeinsam zu erziehen, auch den Haushalt gemeinsam zu führen. Das ist ja oft sehr einseitig bei der Frau gelandet dann meistens. Auch die Kindererziehung schwappt meistens zur Frau hinüber. Dann sollte man gemeinsam zum Familieneinkommen beitragen. Wenn der Mann ein Unternehmen hat und ich habe die Fähigkeiten, bin ich verpflichtet, ihn zu unterstützen und mitzuhelfen und mitzuarbeiten, unentgeltlich. Ja. Und die Treue, ganz wichtig, das kommt ja in heutigen Zeiten immer ganz schnell abhanden, die Treuepflicht und natürlich auch Haushaltsführung und allumfassende Lebensanschauung, anständiger Umgang, man sollte respektvoll miteinander sein und das geht oft auch schnell verloren, leider.
Kann ich das irgendwo gebündelt nachlesen? Also gibt es irgendwie...
Das kann man im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch nachlesen. Aber da
gibt es
einen eigenen Paragrafen.
Wie viele Leute gibt es, die vor der Eheschließung das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch konsultieren?
Niemand. Man müsste vielleicht ein Eheseminar machen. Wie bereite ich mich auf eine Ehe vor? Aber ich glaube, dann ist es schwierig, wenn dann heiraten von dem Seminar vielleicht noch zwei.
Gibt es Menschen, die sich vorab erkundigen bei Ihnen?
Ja, ich habe jetzt gerade einen Single-Burschen gehabt, ein rechter tüchtiger junger Bursch. Und ich habe immer so einen Zettel zum Ausfüllen. Er muss selber sich ausfüllen und dann die Frau oder eben Freundin, was auch immer. Und da steht nichts. Sage ich, junger Mann, ich brauche ein Gegenüber, ich brauche jemanden. Sagt er, nein, er ist Single. Sage ich, na, was wollen Sie bei mir? Er wollte eine Stunde zahlen für einen Ehepakt von einer Frau, die noch nicht existiert. Er hatte noch nicht einmal die Prinzessin in Aussicht und wollte wissen, was kann ich im Ehepakt regeln.
Aber Sie haben ihn zum Psychiater geschickt dann, oder?
Na, erst im Anschluss. Ich habe ihn natürlich schon beraten, ja. Ich habe ihm schon gesagt, was er regeln kann.
Also er hat vorher bezahlt und dann zum Psychiater.
Na sicher.
Na, aber entschuldige, Stefan. Entschuldige, da muss ich jetzt aber dazwischen grätschen. Gerade haben wir doch gehört, dass das eigentlich sehr vernünftig wäre, das zu machen. Sich
ja, aber
vorher
er hat nicht einmal eine Freundin gehabt.
Ja, das ist das etwas Skurrile. Der hatte keine Freundin, der war Single und hat da wirklich nicht die Absicht gehabt, sich eine zu suchen, aber er wollte es einfach wissen.
Ja, ich denke mal, es wird sein späteres Beziehungsleben vielleicht ein bisschen schwieriger machen, wenn er schon zur Bekanntschaft Verträge vorlegt, aber
Der hat das auch vorgeschlagen. Ich sage, Frau Doktor, setzen Sie es auf, ich fülle dann den Namen ein. Sage ich, das ist ganz unromantisch. Das geht gar nicht. Ich werde etwas aufsetzen, Sie füllen dann den Namen ein, ja. Und man muss ja dann auch zum Notar gehen, es muss ein Notariatsakt werden. Er kann ja nicht beim Abendessen diesen Vertrag hinlegen. Das reicht nicht aus.
Prinzipiell ist es sinnvoll, wenn ich heirate, wir tun jetzt mal über das Heiraten sprechen und dann später über die Scheidung, dass ich einen Ehepakt eingehe, ist das vernünftig?
Also das hängt immer von der jeweiligen Situation ab. Was bringt wer an Vermögen mit? Ist jeder berufstätig? Was ist die Planung? Gewisse Dinge können Sie gar nicht regeln, also persönliche Dinge oder ungeborene Kinder, gemeinsame Obsorge, Kontaktrecht, das wäre alles sittenwidrig, ja. Man kann sehr viel regeln, natürlich, was die Ehe selber anbelangt und das Vermögen. Sie können den Zugewinn ausschließen. Der Mann verdient, zahlt alleine den Kredit zurück. Habe ich keinen Ehepakt, ist es 50-50. Ich kann im Ehepakt aber sagen, derjenige, der den Kredit retour zahlt, dem bleibt auch das Vermögen. Viele Dinge sind ja ausgeschlossen schon vom Gesetz. Geerbte Sachen während der Ehe oder auch vor der Ehe fallen nie in die Aufteilung. Gefährlich wird's, wenn man dann in das geerbte Grundstück etwas investiert. Dann muss man sich genau überlegen, mit welchen Mitteln wurde das investiert. Und das kann man alles ausschließen.
Kann ich in diesen Ehepakt, ich habe gelernt, dass man auch einen Ehepakt während der Ehe schon schließen kann, also das kann man nachträglich auch machen, muss ich da oder kann ich zum Beispiel das Recht auf Treue reinschreiben?
Das Recht auf Treue, da habe ich ganz eine spannende Causa, da war ich ganz jung Anwältin, kommt einer zu mir und sagt, also er hat die Frau befreit von den ehelichen Pflichten. Man hat das Recht auf Treue aufgehoben, das Recht auf Wohnen. Und wenn sie ein Jahr lang treu ist, obwohl sie nicht bei ihm wohnt, dann kriegt sie 1 Million Schilling. Ja? So, der zahlt aus, es vergehen 3 Jahre, der Mann sitzt beim Heurigen und trifft diesen vermeintlichen Mann, der die Frau in diesem Jahr beglückt hat. Und der sagt, das klagen wir jetzt ein. Sage, das wird spannend, weil der oberste Gerichtshof hat nicht entschieden, ob das nicht sittenwidrig ist, wenn ich die Treue mit einer Geldstrafe verbinde. Und wir haben nach 6 Jahren gewonnen und der oberste Gerichtshof hat gesagt, das war in diesem Fall in Ordnung, weil die haben getrennt gelebt. Sie hat sich nicht daran gehalten, hat es kassiert, obwohl sie fremdgegangen ist. Und sie musste die Million aber zurückzahlen natürlich.
Mit Zinsen, ne?
Natürlich.
Ich will die Frage umgekehrt stellen, kann man die Treue in einem solchen Ehepakt oder Ehevertrag, ich glaube Ehevertrag wäre in dem Fall das unfachmännische Wort, kann man Treue vertraglich ausschließen?
Also wenn ich noch nicht verheiratet bin, finde ich es ganz merkwürdig, wenn jetzt jemand die Treue ausschließen will. Es gibt aber Paare, die zu mir kommen, die schon lange verheiratet sind und sagen, wir haben jetzt genug voneinander, wir wollen jetzt einmal ein bisschen Ordnung hineinbringen und da kommt es schon vor, dass die sagen, wir schließen die Treue aus. Und auch das gemeinsame Wohnen und schauen wir in 2 Jahren, ob wir wieder zueinander finden.
Das heißt, es ist so eine Art Scheidung light.
Genau, also Scheidung, so ein Stufenplan. Weil ganz selten, wenn Paare sich
solche Verträge machen,
haben,
werden es wahrscheinlich nicht langsam
dann
bleiben,
weniger zueinander wieder, ja.
Lass mich doch nur kurz draufbleiben, Stefan. Jetzt, wenn man das nicht ausschließt, vertraglich die Treue. Welche rechtlichen Folgen hat denn ein Seitensprung heutzutage noch?
Das ist auch ganz spannend. Früher war der Seitensprung ein absoluter Scheidungsgrund und die Person war schuld. Heute wird das im Detail hinterfragt, ob die Ehe zerrüttet war. Mein Lieblingsbeispiel war ein Mann, der kommt am Freitagnachmittag zu mir und sagt, Frau Doktor, es ist ein Drama passiert. Ich hatte mich mit der Sekretärin vergnügt am Schreibtisch und habe während des Aktes mit der Popobacke die Frau am Handy angerufen und die hat alles aufgezeichnet, alles. Und ich habe gesagt, jetzt beruhigen Sie sich, gehen Sie nach Hause, schreiben am Wochenende den ganzen Verlauf der Ehe. Ich möchte gar nichts wissen heute. Und ich werde dann schauen, wann die Ehe kaputt war. Na, dann lese ich das durch, dann gehen wir zu Gericht und ich habe eine Klage eingebracht. Es war eine nörgelnde Hausfrau, die hatte 3 Jahre, bevor er sich vergnügt hat, der Mann konnte nicht recht machen, gar nichts. Und wir haben gewonnen durch alle Instanzen und demnach war dieser Ehebruch nicht mehr rechtlich relevant, weil die Ehe 3 Jahre vorher zerrüttet war. Also es wird, wie im Leben, so überall alles hinterfragt und zerredet.
Das bedeutet, also wenn ich nachweisen kann, dass der Ehepartner, die Ehepartnerin mich ausreichend angenörgelt hat, dann kann ich das quasi zur... als Begründung dafür nehmen, dass ich zu jemandem gegangen bin, der nicht so nörgelt.
Ja, man wurde praktisch in die Hände einer fremden Frau getrieben, weil zu Hause war so ein Missstand. Wenn man das gut argumentiert und es auch wirklich so war, dann kann das mitunter so sein.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das heißt, die Eheschließung ist schon sind vertragliche Verpflichtungen, die entstehen, ja. Und sinnvollerweise während der Ehe dokumentiere ich.
Ja, und die sollte man halt schon auch einhalten. Also man diese anständige Begegnung, niemanden beschimpfen, niemanden herabwürdigen, dann auch finanziell für jemanden sorgen. Das sind ja alles Pflichten, die während der Ehe beginnen mit dem Tag der Eheschließung.
Ja, aber wenn ich es jetzt tatsächlich richtig machen will, dokumentiere ich die ganze Zeit das Verhalten meines Gegenübers.
Ja, es ist ein bisschen anstrengend, aber natürlich, wenn Sie es richtig machen wollen oder wenn Sie ein vorsichtiger Mensch sind, ja, wenn Sie an die große Liebe glauben, dann sterben Sie eh an der Seite Ihrer Frau. Aber wenn Sie da Zweifel haben, dann müssen Sie dokumentieren.
Aber gibt es Leute, die permanent in der Ehe alles dokumentiert, was der Partner macht?
Ja, das ist aber dann schon etwas verhaltensauffällig, weil die bereiten dann schon etwas
aber
vor.
Aber Sie empfehlen das ja.
Ja, das kommt drauf an. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe die erste Krise oder den Verdacht, es geht jemand fremd oder dann sage ich, fangen Sie mal an mitzuschreiben. Man darf auch Gespräche aufnehmen, man muss es dann nur transkribieren. Aber das Wichtigste ist mal schon dokumentieren, weil es ist ja selten, wohnt jemand bei einem Ehepaar zu Hause. Die Kinder will man ja nicht als Zeugen haben und dann hat man Aussage gegen Aussage. Und dann macht es schon Sinn, wenn die Ehe in eine Schieflage kommt, rechtzeitig zu dokumentieren.
Das ist also ein wichtiger Punkt. Ich darf den Ehepartner oder Partnerin aufnehmen, also im Streit zum Beispiel oder wenn er nörgelt,
ja.
Darf aber das Audio-File niemandem vorspielen. Ich darf es aber dem Freund abschreiben,
dürfen
und das als Beweis vorlegen.
Ja, genau.
Das geht.
Ja, das geht. Das geht.
Wie viele machen das?
In der Zwischenzeit sehr, sehr viele. Ja, weil die Leute, also die meisten Ehe, die zu mir kommen, sind ja schon mitten in der Krise. Ja. Der junge Mann war jetzt Ausnahme und die fangen schon mit Dokumentieren an und mitfilmen alles.
Was heißt mitfilmen? Die haben Videos?
Es werden manche Streite mitgefilmt, weil sehr modern ist die Wegweisung geworden. Und da gibt es ja auch Menschen, die sich in der Ecke stellen und schreien, ich werde geschlagen, auch Männer. Und dann filmt man mit und der andere sagt, ich stehe aber in einer anderen Ecke. Und da hatte ich ein Beispiel, da hat eine Frau gesagt, du stoßt mich gerade die Dachrinne hinunter, die ist von sich aus auf die Dachrinne geklettert und ist dann abgestürzt und es hat dem Mann das Leben gerettet, weil sonst wäre der wegen versuchten Mord angeklagt worden. Der hat alles mitgefilmt. Also es gibt wirklich Extremsituationen und da hilft halt ein Handy schon. Nicht so appetitlich.
Nein, ich bin ja Kummer gewöhnt in meinem Beruf, aber wir werden heute noch tief hinabsteigen in Abgründe der Zwischenmenschlichkeit. Aber ich will jetzt noch bei der Dokumentation einhängen. Also ein Klassiker ist ja der Privatdetektiv, über den wir auch noch sprechen werden. Aber jetzt hat noch nicht jeder das Geld und auch die Muße, einen Privatdetektiv in Gang zu setzen. Welche Tipps und Tricks gibt's denn, Stichwort Dokumentation, um meinem Partner auf die Schliche zu kommen?
Also großer Absatzhandel sind Aufnahmegeräte, die dann seitlich unter dem Beifahrersitz montiert werden oder die im Wohnzimmer wohin gelegt werden. Die meisten Leute telefonieren im Auto, weil zu Hause geht es ja schlecht. Und wenn man den Verdacht hat, dass der Partner einen betrügt, dann ist am besten ein Aufnahmegerät unter dem Beifahrersitz. Und wenn man Glück hat, ein Schuss, ein Treffer, das erste Telefonat und man hat alles, was man braucht und spart sich die Detektivkosten.
Also das passiert auch tatsächlich
das
offenbar?
Das passiert tatsächlich, ja.
Aber das darf ich. Also ich darf ein Aufnahmegerät ins Auto meiner Frau legen und wenn die dann telefoniert...
Ich brauche einen begründeten Verdacht. Ich kann auch nicht an
Detektiv... Aber gegen wen muss ich diesen Verdacht begründen?
Na, gegen meinen Ehepartner. Okay. Ja, also gegen die Frau oder gegen den Mann. Ich kann ja nicht aus Jux und Tollerei an Detektiven organisieren und sagen, bitte spionieren Sie meinen Mann nach, weil mir ist langweilig, ich möchte schauen, was er macht. Da brauche ich einen begründeten Verdacht.
Das gleiche gilt mit einem GPS-Sender zum Beispiel
im Auto.
Ja, und
es fängt ja eh ganz leicht damit an. Die meisten ändern den Code, die werden schlanker, die richten sich her, die gehen zum Schönheits-OP, rasieren sich Körperteile, die nicht rasiert waren.
Das heißt,
das
ist der Punkt, wo ich das Aufnahmegerät unterm Fahrersitz lege. Das ist so der... Okay.
Ja.
Also Moment, ich will jetzt aber schon einhängen. Das heißt, aus allem, was Sie jetzt an Erfahrung gesammelt haben, wenn Leute zu Ihnen kommen und sich trennen wollen, die haben Indizien wahrgenommen. Das heißt, es hat eine Vorgeschichte. Der Partner, die Partnerin hat begonnen, eine Veränderung zu durchlaufen.
Ja.
Optisch und auch...
Ja, und auch sicherheitstechnisch. Plötzlich kann man nicht mehr ins iPad, nicht in den Laptop, nicht in den PC, nicht ins Handy. Und so beginnt das. Und das ist dann einmal schon ein Verdachtsmoment.
Ist das jetzt tatsächlich so, dass Menschen einander ihre Passcodes teilen für Zugang zum Handy und zum iPad und zum Computer?
Also in meiner Ehe ist das so. Wieso ist, müssen wir Umfrage machen. Aber es gibt sicher viele, das ist ja eine Vertrauenssache. Ich habe nichts zu verbergen. Und natürlich, wenn der Code sich dann ändert, dann hat er was zu verbergen. Das ist ganz einfach. Das ist die erste Vertrauensprobe am Standesamt, her mit Code.
Stefan, du bist... Sicher. Stefan, aber Sie haben ja auch ein Berufsgeheimnis. Wir als Journalisten haben natürlich Geheimnisse. Wir haben das Redaktionsgeheimnis, das müssen wir ja schützen.
Ja, das Redaktionsgeheimnis.
Aber nicht das Ehegeheimnis.
Ja, Sie werden ja wahrscheinlich auch ein Handy haben für Ihren Beruf, oder? Und ein privates Handy.
Nein, ich habe eins, nicht? Und eins. Deswegen, da würde sich das
dann... Da haben Sie Glück, da müssen Sie den Code nicht hergeben, ja?
Ich hätte eine Frage zur Überwachung. Kommt es vor, dass man sich auch gegenseitig Video überwacht? Das wird ja immer moderner, dass man kleine Kameras installiert. Kommt sowas vor?
Das kommt vor, das finde ich aber extrem verhaltensauffällig. Ja. Also ich hatte auch einen Mann, der musste überall Kameras montieren. Pech für ihn, weil die Frau hat sich dann mit dem Fensterputzer vergnügt im ehelichen Schlafgemach.
Der Fensterputzer ist übers Fenster gekommen?
Ja, der war besonders sportlich und die haben sich vergnügt.
Und diese Videoaufnahmen darf ich jetzt vor Gericht verwenden oder nur eine Abschrift?
Diese Videoaufnahme nur nach Rücksprache mit dem Richter. Weil sie dürfen ja dann auch die Audioaufnahmen nur dann vorspielen, wenn entweder der Partner zustimmt oder der Richter die Zustimmung ersetzt. Also ich hatte auch ein Verfahren mit sehr vielen Audioaufnahmen. Die Frau hat nicht zugestimmt und die Richterin hat gesagt, sie möchte alles hören und sehen. Weil das Papier, ist das lesen sie. Aber wenn dann der laute Ton dazukommt bei einem Streit oder bei sonstigen anderen Aktivitäten, macht es sicher einen anderen Eindruck.
Bevor wir jetzt, glaube ich, zum ersten Termin kommen, wenn wir bei Ihnen sitzen und fragen, wie wir uns richtig scheiden, müssen wir über Detektive reden. Also Sie haben gesagt, dass Überwachung und Sonstiges. Wie oft kommt es vor, dass Ehepartner einen Detektiv an den Hals hetzen?
Ja, das kommt öfter vor in der Zwischenzeit. Es kommen viele Menschen zu mir mit einem fertigen Bericht und sagen, schau, da hat man schon was gefunden. Manche fragen an, was sie tun sollen. Und Achtung, immer wer sich mit einem verheirateten Mann oder verheirateten Frau einlässt, er haftet mit für die Detektivkosten. Er hat auch das Vergnügen. Und ich kann mir aussuchen, ob ich den Mann klage oder auch die Frau, die das Vergnügen hatte, oder die Ehefrau und den Ehestörer. Die haften zur ungeteilten Hand. Also jeder, der einen verheirateten Mann, Frau kennenlernt, sollte sich genau erkundigen, ob der wirklich noch verheiratet ist.
Moment, da müssen wir jetzt einhaken. Das ist
ganz
jetzt
wichtiger
essentiell
Punkt.
Für... Ich fange mir was mit einer verheirateten Person an,
ja.
Und es kann mir passieren, dass dann eine Rechnung von einem Privatdetektiv kommt.
Ja, weil die erzählen Ihnen wahrscheinlich, ich bin gar nicht verheiratet, er ist längst ausgezogen. Das würde ich ein bisschen hinterfragen und überprüfen, weil sonst kann die böse Überraschung kommen und die Rechnungen sind 20.000 Euro aufwärts.
Moment, ich kriege eine Rechnung dafür, dass ich mit wem eine flüchtige Affäre hatte von einem Privatdetektiv?
Ja, sie haben sich auch vergnügt, sie haften zur ungeteilten Hand.
20.000 Euro?
Ja, ja, natürlich.
Aber wie oft?
Das heißt, wenn man sich mit jemandem einlässt, der oder die verheiratet ist,
ja.
Und der oder die wird observiert von einem Detektiv, ja. Klarerweise entstehen dabei Kosten, dann kann es passieren, dass der Affäre diese Kosten umgehängt werden, anteilig.
Und zwar bis zur ersten Intimität. Wenn Sie jetzt so eine Affäre haben, mit der Sie jetzt einmal 3 Wochen nur spazieren fahren und da passiert nichts, da sammeln sich ja viele Kosten. Und dann werden Sie in der Woche 4 erwischt, wird es richtig teuer. Die Woche 5, die Kosten ist zum Vergnügen des Ehepartners. Die Überobservierung zahlen sie nicht, aber bis sie erwischt werden, zahlen sie.
Also ich darf mit jemandem spazieren gehen?
Und sie sollte am besten am ersten Tag schmusen und ist erledigt, weil es billig.
Das ist das Günstigste.
Ja, es kostet nicht viel.
Aber wie oft kommt das vor? Gibt es da Beispiele, die Sie da haben?
Mit Detektiven? Ja. Ja, die begleiten mich schon über 20 Jahre in der Zwischenzeit, ja.
Aber wer kommt da zu Ihnen? Also quer durch? Also
quer durch, da kommt eine Frau und sagt, stellen Sie sich vor, mein Mann, ich glaube, er ist jetzt verzaubert, er hat sich in einen Mann verliebt und macht eine Reise, hat er gebucht auf Tinder mit Männern. Da fliegt dann der Detektiv mit, tolles Video ist erledigt. Da waren die Flugkosten sehr teuer, aber ja, die haben wir schnell erwischt, ja. Und die müssen das dann zahlen. Wenn man dann es geschickt macht, schaut uns mal in der Scheidung, es sollte ja dann doch einvernehmlich werden, das mit hineinverhandelt. Aber manche verstehen nur die Sprache, wo man besser gleich auch nur den Ehestörer klagt, weil die Männer sind dann Gentlemen und zahlen das eh.
Moment, Entschuldigung, das ist jetzt ein wichtiger Fachbegriff für mich. Der Ehestörer, das ist in dem Fall die Affäre.
Die Affäre, ja.
Okay.
Der stört die Ehe, der greift in ein absolut geschütztes Recht ein. Die Ehe ist ein absolut geschütztes Recht. Der greift da ein, der muss da zahlen, wenn er das Vergnügen hat.
Das heißt, wenn ich nicht als Ehestörer in Erscheinung treten will, muss ich mir in diesem Fall vertraglich, also jedenfalls mit Unterschrift, zusichern lassen, dass der Mensch, mit dem ich da jetzt im Begriff bin, intim zu werden, nicht verheiratet
Sie
ist.
Sie könnten ja von der verheirateten Frau eine Schad- und Klaglos-Erklärung verlangen und sagen, für den Fall das muss sie zahlen. Aber dann wird es sicher unromantisch, das wird eine kurze Affäre.
Gibt es da ein Formular?
Das werden wir jetzt erfinden. Das werden wir aufnehmen, bitte.
Wenn die Klienten zu Ihnen kommen, empfehlen Sie auch Detekteien? Also dass Sie sagen, jetzt wird es Zeit, dass man Detektiv, also, kommt das auch von Ihnen? Oder
na, kommt sicher
das,
kommt das von mir.
Das heißt, Sie arbeiten mit Büros zusammen und wissen
Büros
genau, was...
Mit Büros zusammen, so wie mit Co-Mediatoren, so wie mit Coach, mit Psychologen, kommt der Detektiv genauso vor. Ich habe da ehemalige Polizisten, die sind sehr geschickt. Und die schicke ich dann dorthin und dann, die machen sich das Gespräch direkt aus. Da mische ich mir ja gar nicht ein, wie lange da observiert wird. Die Frage, der Detektiv weiß ja, wie lange er observieren muss, ja.
Gibt es Beispiele, wo eine Observation daneben geht oder eine sehr besondere Observation passiert
ist? Ja, im Shutdown war das sehr spannend, weil da war es mit dem Observieren sehr, sehr schwierig. Und da hat sich ein Detektiv versteckt auf einer Autobahnraststätte im Gebüsch und die hatten sich im Auto vergnügt. Und der Mann springt hinaus und hat ihm genau auf sein Objektiv uriniert. Also es war dann eher unangenehm, ja. Oder wenn der Detektiv zu auffällig ist, also es gibt ja auch Menschen, die ein schlechtes Gewissen haben und sich genau erkundigen und der wird dann gestellt, da kommt es dann auch zu Auseinandersetzungen, ja. Also man muss schon ein bisschen geschickt sein als Detektiv, ja. Weil mit Wunschkennzeichen 2,20 Meter groß jemanden nachzufahren bringt wenig.
Aber Sie haben die entsprechenden Personen dafür?
Ja.
Das beruhigt mich.
Ich will da jetzt nicht auf ein einschlägiges Interesse schließen lassen, aber ich muss die Frage trotzdem stellen, weil ich glaube, es ist noch nicht ganz klar rausgekommen. Gibt es in Österreich ein Recht auf Sex in der Ehe?
Ein Recht auf Sex in Österreich gibt es gar nicht. Es ist zwar eine Pflicht, aber Sie können das nicht einklagen, weil nur weil Sie jetzt heiraten, geben Sie das Recht auf den eigenen Körper und auf die sexuelle Selbstbestimmung nicht ab, ja. Und die Pflichten in der Ehe müssen sich dem unterordnen, ja. Und es ist ja spannend, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, man glaubt es kaum, die Vergewaltigung und der sexuelle Übergriff ist erst seit 37 Jahren strafbar in der Ehe, 1989. Und das finde ich sehr jung, unter Anführungszeichen, ja. Aber wie gesagt, das Recht auf Sex, es gibt jetzt auch eine OGH-Entscheidung, da hat eine Frau 5 Jahre den Sex verweigert. Und da hat der Oberste Gerichtshof gesagt, das ist jetzt kein ausschließlich alleiniger Scheidungsgrund, ja. Also ich kann es weder einklagen noch jemanden verpflichten. Es gehört zwar zu den Pflichten, aber gerichtlich kann ich es nicht geltend machen. Wenn ich es grundlos verweigere, dann hat es wahrscheinlich einen Grund und dann würde ich einen Detektiv organisieren.
Aber
weil ich kenne niemanden, der es rausschwitzt.
Muss die Frau...
Naja. Es ist so.
Aber muss die Frau oder der Mann für mich kochen?
Na, selbstverständlich. Jeder muss was beitragen zum Haushalt, ja. Also man sollte es eigentlich gleichteilig machen, das 50-50. Aber in der Praxis ist es so, dass dann meistens schon bei der Frau hängen bleibt, so wie die Kinder oder der Hund. Es gibt aber viele Männer, die kochen und die Frau räumt dann weg. Das ist auch eine Aufteilung. Einer kann kochen, der andere befüllt den Geschirrspüler.
Was bekommt man dann? Wird das dann tatsächlich, wenn es auseinandergeht, kommen wir dann auch noch dahin, wird das dann quantitativ erfasst,
ja,
wer was gemacht
Gottes
hat? Werden da Tabellen gemacht? Oder wie,
na, wenn
wie
sie nicht geschrieben haben, ja, wenn nicht, haben sie ja Pech gehabt, weil da kann sich ja kein Mensch mehr erinnern, wie wann was war.
Was das heißt, ich soll jetzt nach der Vorstellung nach Hause gehen und aufschreiben, wie oft ich den Geschirrspüler ein- und ausräume?
Schlechter Grund.
Weil das mein Leben retten kann? Ist das,
nein, aber ernsthaft, ja, der Geschirrspüler alleine ist es ja nicht. Da kommt ja schon auch viel dazu. Ja.
Stopp so.
Viele glauben ja, sie heiraten einen Menschen und müssen ihn dann sofort ändern nach der Eheschließung. Na, den habe ich mir ja so ausgesucht. Also das ist auch ein Irrglaube von Leuten, dass die Menschen sich dann ändern oder man streitet nicht mehr. Ein gesunder Streit ist ja gut. Eine Auseinandersetzung, da wächst ja eine Ehe. Ja. Also sich anschweigen und mauern und die Konflikte unter den Teppich kehren, da kriegst du die Rechnung präsentiert. Das ist jetzt gut für mein Geschäft, aber schlecht für die Ehe.
Aber bleiben wir noch mal bei den Pflichten. Also Sex ist keine Pflicht, kochen muss ich irgendwie, habe ich jetzt verstanden.
Gut, auch wenn es geht, ja.
Gut, auch wenn es geht. Was habe ich noch für Pflichten? Was gehört noch dazu?
Ja, also wichtig ist eigentlich Kinder, ja. Natürlich könnte man den Kinderwunsch von vornherein ausschließen, bitte auch besser schriftlich, weil der andere...
Das mache ich mit dem Ehepakt, ne?
Mit dem Ehepakt, ja, genau. Pflicht zum gemeinsamen Wohnen, das haben wir eh schon gesagt, ja. Beistandspflicht, seelisch wie körperlich. Wenn jetzt jemand erkrankt oder auch von der Familie muss ich dem beistehen, kann ich auf Urlaub fliegen und sagen, bitte mach das alleine, ja. Und das anständige Begegnen, nicht herabwürdigen, respektvoller Umgang. Das geht leider ganz schnell verloren. Der respektvolle Umgang.
Stichwort Beistandspflicht, wie ist es mit Pflege?
Selbstverständlich müssen Sie Ihren Mann oder Frau pflegen. Wenn der krank ist oder einen Unfall hat, müssen Sie ihn pflegen.
Was ist, wenn das tatsächlich ein Pflegefall wird?
Ja, dann werden Sie wahrscheinlich eine Hilfe brauchen, weil wenn Sie berufstätig sind, dann geht das nicht. Ich tue mir schon schwer mit einer Krippe. Mein Mann sagt immer, ich bin die schlechteste Krankenschwester. Ja? Also ich brauche bei einer Krippe schon Hilfe. Aber normalerweise müssen Sie ihn pflegen, ja? Oder die Frau.
Ich hätte noch eine Frage zu den Rechten und Pflichten. Kann ich, wenn ich jetzt mich nicht scheiden lassen möchte, Rechte einklagen? Dass ich sage, meine Partnerin kocht nicht für mich, ich hätte es gern.
Nein, das können Sie nicht einklagen. Weil Sie können nicht einmal die Treuepflicht einklagen, nicht einmal Pflicht zum Geschlechtsverkehr und schon gar nicht das Kochen. Also das geht nicht. Da sind Sie dann herzlich eingeladen vom Richter, wieso kochen Sie nicht selber? Ja.
Also das geht nicht?
Nein, das geht leider nicht. Oder vielleicht Gott sei Dank, weil sonst werden die Gerichte überschwemmt.
Reden wir noch kurz über, welche Rechte glauben denn Menschen zu haben, die sie eigentlich gar nicht haben in der Ehe?
Also viele glauben einmal, wenn sie heiraten, ich besitze jetzt den Mann oder die Frau. Ja? Ich besitze sein Vermögen, ich besitze sein Unternehmen Und wenn er schuld ist, gehört mir alles. Das ist ein großer Irrglaube. Selbst wenn der Mann jetzt schuld an der Zerrüttung ist, bei der Aufteilung ist da null Unterschied. Die Silberlöffel und der Silbergabel muss gleich viel wert sein. Sie hat nur die Wahl. Ja, und der schuldlos Geschiedene kann dann wählen, ob er im Haus bleibt. Aber das Haus, wenn sie es keiner leisten kann, muss verkauft werden. Aber das ist einmal wirklich ganz wichtig zu wissen. Selbst wenn jemand schuldlos geschieden ist, in der Aufteilung spielt das null Rolle, nur bei der Auswahl.
Also das heißt, wenn ich mich jetzt wirklich unmöglich aufführe in der Ehe im Sinne von, ich bin untreu und dergleichen und die Ehe wird so weit zerrüttet, dass sie geschieden wird, dann das für sich genommen verschlechtert meine Stellung noch nicht.
Und außer sie verdienen so viel mehr, dass sie zum nachehelichen Ehegattenunterhalt verpflichtet werden. Es ist überhaupt nur sinnvoll, eine strittige Scheidung zu führen, wenn einer das Verschulden braucht, weil der andere mehr verdient. Sonst, wenn man gleich viel verdient, sollte man das gleich außer Acht lassen zu streiten.
Aber mit Blick auf die Einkommensungleichverteilung, Stichwort Gender Pay Gap, ist es wahrscheinlich so, dass dann einer in dem Fall oft einmal mehr verdient als eine, oder?
Ja, meistens ist es noch der Mann, der mehr verdient. Dann ist es auch, viele Frauen, viele junge Damen wollen zu Hause bleiben bei den Kindern. Und dann ist es schon ein Thema mit der Verschuldensfrage in Österreich. Meine, während der Ehe ist es vollkommen irrelevant, da ist verschuldensunabhängig, Beitrag zu leisten. Ja. Es ist aber auch jeder verpflichtet, zum Familieneinkommen einen Beitrag zu leisten. Ich kann nicht mich als Frau zurückziehen und sagen, ich gehe jetzt nur zum Friseur und mache die Nägel und arbeite nicht. Nein, das geht nicht.
Also wir haben gelernt, also Untreue ist ein solcher Verschuldensgrund, aber wenn ich es richtig verstanden habe, stetes Nörgeln kann auch ein solcher sein.
Na, selbstverständlich stetes Nörgeln. Wenn der Partner nichts zurechtmachen kann und er wird ständig kritisiert, dann ist das auch eine schwere Eheverfehlung. Oder beschimpfen, herabwürdigen, jemanden ghosten oder zum Beispiel ignorieren, einstellen der Kommunikation, ja, oder Psychoterror, ja, ist auch ganz modern geworden, wenn man jemanden terrorisiert. Leiser Terror, das ist ganz schrecklich, das ist genauso eine Eheverfehlung. Sie müssen es halt gut dokumentieren und das ist das Schwierige immer.
Wie dokumentiert man leisen Terror?
Das müssen Sie alles eintragen in ein Tagebuch am besten.
Terror-Tagebuch. Aber
ja,
passiert
Ihnen das, dass tatsächlich
Leute kommen mit scheidungstauglichen Tagebüchern?
Ja, also ja, das gibt's.
Und das lesen Sie auch alles?
Ja, natürlich. Es gibt einen Handkalender, dann die Richter müssen sich das auch anschauen. Es gibt ja auch noch traditionelle Rollenbilder. Ja, wo Frauen dann wirklich unterdrückt werden. Die eine hat nur ein Fahrrad, darf nirgendwo hinfahren, der nächste wird auf den Kilometerstand geschaut. Ja, also das kommt schon noch vor, muss ich sagen.
Sie tauchen als Scheidungsanwältin viel tiefer in die Existenz von Menschen ein als was ein Vertragsrechtler zum Beispiel.
Ja, das
ich jetzt
ist
mal
auf jeden Fall so, ja.
Wie geht man da selber damit um? Weil man geht ja zu Ihnen, weil man fachlichen Rat will und keine Lebensberatung. Aber ich glaube, da gibt es gewisse Schnittmengen.
Ja, es gibt bei mir schon Schnittstellen, weil wenn Menschen, also meine erste Frage ist immer, lieben Sie Ihren Mann, lieben Sie Ihre Frau? Wenn ein klares Ja kommt, sind Sie bei mir falsch, dann gehen Sie in eine Paartherapie oder Co-Mediation. Ja. Wenn Menschen belastet sind, dann sage ich, Sie brauchen parallel ein Coaching oder gehen wir vielleicht zum Psychologen. Die argen Fälle kommen dann zum Psychiater. Es gibt ja manche Menschen, die können nur 5 Minuten zuhören, die kommen mit so einem Schicksal weinen die ganze Zeit. Ich sage dann oft zu Frauen, bitte weinen wir später, fahren wir die Heuernte ein. Das erste Angebot ist meistens das Beste und das ist auch so, meine Damen. Ja, am Anfang, wenn er gehen will, lassen Sie ihn gehen und schauen Sie, dass Sie finanziell halt mehr herausverhandeln für sich. Und weinen tun wir dann später.
Aber das heißt, es kommen schon Menschen zu Ihnen, die noch gar keinen wirklichen Scheidungsentschluss gefasst haben, sondern möglicherweise dann wieder gehen und sagen, ich lasse mich doch nicht scheiden?
Naja, da gibt es zwei Sorten von Menschen. Die Sorte, die vollkommen überrascht werden, wo er aber wirklich nicht mehr will. Ja. Wie gesagt, da hat er körperliche Veränderung begonnen. Der will plötzlich sich mit jüngeren Frauen treffen. Da sage ich, lassen Sie ihn gehen, da können wir gar nicht mithalten. Gutes Geld dafür verlangen. Und dann gibt's aber wiederum Menschen, die lieben ihren Partner noch. Und da muss man der Liebe noch eine Chance geben in einer guten Paartherapie. Meisten kommen dann in ein Jahr eh wieder.
Gesetzt im Fall, meine Ehefrau sagt mir heute Abend, ich möchte mich scheiden lassen.
Ja.
Sind die nächsten 24 Stunden wichtig für mich?
Sind ganz wichtig. Insbesondere zunächst einmal, bitte.
Was muss ich tun?
Also mal, wichtig ist nicht aggressiv werden, nicht beschimpfen, weil sonst wären es gleich weggewiesen auch, ja. Es geht ja ganz schnell. Ich brauche nur sagen, er wurde aggressiv, lass ein Glas fallen, die Polizei kommt. Und meistens geht noch der Mann mit. Ich habe auch weggewiesene Frauen, aber dann ist mir ganz wichtig, Ruhe bewahren, ja. Wenn Sie Lust haben, sofort einen.
Sie schreiben mir mit, oder?
Einen Anwalt anrufen, ein Testament machen. Unterlagen sichern, ja, Sachen kopieren,
soll
fotografieren.
Soll in 24 Stunden
Nein,
Anwalt anrufen,
schon, ja.
Testament machen?
Ja, sicher.
Okay.
Und ja, nicht zu lange zögern oder natürlich, wenn das in überraschender Weise trifft, ja, ist es wahrscheinlich ganz schwierig, dass man rational denkt. Aber es wäre wichtig, dass man dann einen guten Freund anruft und sagt, handeln wir das Programm runter, weil wenn er jetzt wirklich scheiden lassen will, können Sie das Maximum finanziell herausholen. Der will ja weg. Na, dann lass ihn doch gehen.
Darf ich, wenn ich mich scheiden lassen möchte, sofort ausziehen?
Nein, das dürfen Sie gar nicht. Da müssen Sie entweder um Bewilligung anfragen. Sie brauchen wieder ein Formular. Ich bin damit einverstanden, dass Mann oder Frau auszieht. Da brauchen Sie nicht zum Notar gehen. Wenn der das nicht unterschreibt, haben Sie die Möglichkeit, beim Bezirksgericht einen Antrag auf gesonderte Wohnungsnahme zu stellen. Vorübergehende Verfahren dauert mitunter ein Jahr. In der Zeit müssen Sie gemeinsam wohnen. Wenn Psychoterror vorliegt, gibt es ein beschleunigtes Verfahren. Es klingt jetzt ganz komisch. Antrag auf Zuweisung der Wohnung und des Hauses. Da wird binnen 14 Tagen verhandelt. Auch zwar die Entscheidung dauert weitere 14 Tage oder 6 Wochen, weil es geht viel, viel schneller. Wobei das Zusammenleben muss unzumutbar sein. Es muss ein richtiger Terror sein. Also einer isst den Kühlschrank leer, montiert die Heizung ab, dreht das Heißwasser ab, dreht laut die Musik auf. Also da muss schon etwas vorliegen.
Aber nochmal zusammenfassend, wenn ich ausziehen möchte, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder meine Frau sagt, okay,
ja,
das brauche ich schriftlich.
Ja, schriftlich.
Oder entschuldige, muss das irgendeine Form erfüllen?
Nein,
oder reicht
ein
Formular oder so?
Ich bin einverstanden, dass mein Mann auszieht, das reicht vollkommen. Ja.
Genau. Oder wenn sie sagt, nein, will ich nicht, gehe ich aufs Bezirksgericht und muss das beantragen.
Beantragen, dann wird ein Verfahren in die Wege geleitet.
Das dauert ein Jahr und das Jahr muss ich zu Hause
wohnen.
Das dauert
ganz lange, weil der Antrag wird einmal dem Partner zugestellt zur Äußerung. Dann wissen wir eh, wie schnell man einen Gerichtsverhandlungstermin bekommt. Dauert meistens 6 bis 8 Wochen. In der ersten Tagsatzung passiert nie was bei Gericht. Ja, da kann man dann wieder nach Hause gehen und dann kommt erst die Parteieneinvernahme. Und dann kommt die Entscheidung vom Gericht und dann haben wir noch 2 Instanzen.
Aber das weiß ja keiner.
Nein, das ist ja immer ein Riesenproblem. Das müsste man den Leuten auch erklären. Oder sie sind in der glücklichen Lage und sind derjenige, der nicht angewiesen ist auf den Unterhalt, dann können sie ja gehen. Dann macht es ja nichts. Also dann marschieren sie einfach. Wenn es gar nicht anders geht, sage ich den Leuten, schreiben sie eine Mail, dass die Ehe halt schon lange zerrüttet war, weil wenn die Ehe zerrüttet war, gibt es kein böswilliges Verlassen. Das ist vergleichbar mit einem Ehebruch. Also wenn die Ehe kaputt war, so vor 3 Jahren denkt man an die nörgelnde Hausfrau, dann kann ich auch ausziehen. Aber das, die Beweisproblematik haben sie bei Gericht.
Aber das heißt, also wenn ich es richtig machen will und mir jetzt auch nicht einfällt, dass ich da jetzt einen Einzeiler unterschreiben lassen soll, dann, also ich gehe zu Gericht, stelle einen Antrag, warte ein Jahr auf einen Bescheid. Kann ich in diesem Jahr sagen, Schatz, ich fahre auf Urlaub, ich bin in einem Jahr wieder da?
Das wird schwierig, weil das kommt einem Verlassen ja gleich, wenn sie ein ganzes Jahr weg sind. Sie können 14 Tage auf Urlaub fahren.
Ich könnte sagen, ich habe eine schwere ansteckende Krankheit, ich muss in Quarantäne für ein Jahr.
Ja, dann ist es besser, sie flüchten in ein Männerhaus.
Ist das zum Beispiel, ist das eine Alternative?
So wie Frauen in einem Frauenhaus, sie als Mann flüchten in einem Männerhaus.
Und dann spare ich mir auch den Papierkram.
Dann müssen sie aber sich wirklich gut verkaufen beim Einlass, weil sie müssen sagen, sie haben Angst für ihre Frau und das wird schwierig.
Gibt es Männer, die das dann vorbringen, obwohl man weiß, dass das einfach völliger Blödsinn ist, um ihre Chancen im Verfahren zu verbessern?
Das gibt vice versa, ja.
Also
aber wenn der Ausweg gar nichts anders geht, ist ein Frauenhaus oder ein Männerhaus schon ein Zufluchtsort, muss ich sagen, bevor es zu Hause zu eng wird, ja.
Welche Konsequenz hat es, ich glaube, der juristisch richtige Fachterminus ist das böswillige Verlassen. Also wenn ich unabgesprochenerweise aus der gemeinsamen Wohnung ausziehe, welche Rechtsfolgen hat das?
Naja, das kann mitunter zum das Züngeln an der Waage fürs überwiegende Verschulden sein. Ich hatte auch eine Hausfrau, die ist ohne Fragen ausgezogen. Ich habe gesagt, ziehen Sie bitte zurück. Die wollte nicht und hat. Der Richter ist damit begründet. Sie hat nicht gefragt, dass sie ausgezogen ist. Ich meine, es ist sehr veraltet, ja. Aber die hat dann wirklich das böswillige Verlassen und das überwiegende Verschulden gehabt, mit der Konsequenz, keinen nachhaltigen Ehegattenunterhalt. Und das heißt, ist besser, wenn es gibt schon Kunden, die kommen, sind ausgezogen, sage ich, bitte wieder zurückziehen. Ist auch die schnellere Scheidung. Es ist immer viel lästiger, wenn man zu Hause ist.
Das heißt, es ist für den, wenn es hat finanzielle Implikationen.
Ja.
Wenn ich vorschnell ausziehe.
Also wenn ich angewiesen bin auf den Unterhalt, dann darf ich voreilig nicht ausziehen. Wenn ich selber genug verdiene oder gleich viel wie mein Mann und es kommt kein Unterhalt heraus, dann können Sie gerne ausziehen. Dann macht's nichts.
Wann sollte ich mir spätestens eine Anwältin nehmen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wie in der Medizin, Vorsorge wäre besser. Also die meisten kommen ja, wenn schon eine totale Schieflage ist, vielleicht beim ersten Streit muss man noch nicht gehen, ja. Aber man könnte sich schon einmal erkundigen vorher. Man kann ja dann auch wieder unverrichteter Dinge gehen, aber damit man weiß, wie gehe ich damit um. Oder vielleicht komme ich dann, wenn ich merke, der Partner verändert sich, ohne dem was zu sagen.
Das heißt, man sollte prophylaktisch sich die Nummer einer Anwältin einspeichern.
Ja.
Jetzt mögen ja viele glauben, dass man für eine Scheidung
ein Seitensprung, wir haben das schon besprochen, oder einen großen Skandal braucht, aber stimmt das überhaupt?
Das braucht man überhaupt nicht, ja. Also erstens einmal kann man ja auch vernünftig zu einem Ergebnis kommen und sagen, man kann miteinander nicht mehr. Dann könnte man sich herunterladen, das Antragsformular und die Vereinbarung geht selber zum Bezirksgericht. Ich brauche nicht unbedingt einen Anwalt. Ich habe viele junge Leute, die sagen, bitte laden Sie sich das runter von der Homepage vom Gericht, füllen Sie das aus und gehen Sie dorthin. Ja, kostet dann ohne Liegenschaftstransaktion zweimal 398 Euro, ist günstig, ist erledigt. Und auch wenn Menschen kommen und sagen, man hat sich auseinandergelebt, man lebt wie Bruder, Schwester in einer WG, dann brauche ich gar keinen Skandal.
Also man kann so, wie man ohne Beisein von Anwältinnen und Anwälten heiraten kann, was die meisten ja wahrscheinlich auch tun. Also ich habe zumindest ohne Anwälte geheiratet. man kann sich auch ohne Anwälte scheiden lassen.
Ja, das kann man auch. Und umgekehrt, ich kann auch Scheidungen machen, ohne dass der Ehemann oder die Ehefrau anwesend ist. Ich habe eine ganz tolle Richterin am BG Döbling, die ist die Gerichtsvorsteherin. Dann mache ich den sogenannten Scheidungstourismus. Da rufe ich an am Donnerstag, sage, ich habe zwei Scheidungswütige, die kommen am Montag. Dann sagt sie, kommen die Parteien oder die Anwälte und die macht auch die Scheidungen nur mit Anwälten. Es gibt Menschen, die wollen sich nicht einmal bei der Scheidung sehen.
Was sind eigentlich so die Triggersätze, wo Sie beim Erstkontakt mit einer oder einem Scheidungswilligen wissen, jetzt wird es kompliziert?
Es wird meistens dann kompliziert, wenn die Person nicht genau weiß, was sie will. Ja? Oder ich war bei 8 Anwälten, sage ich, dann brauchen sie einen HNO, weil dann haben sie ein Hörproblem. Also es kann ja nicht sein, dass 8 Anwälte so viel Blödsinn sagen. Ja? Also da ist Alarmstufe rot. Wenn jemand schon von 2 Anwälten vertreten war, da muss schon ein wirklich ein triftiger Grund vorliegen, dass man den als Drittanwalt nimmt. Da ist halt meistens eine ganze Schieflage.
Aber was sind so Sätze, wo bei Ihnen die Alarmglocken läuten, wo Sie sagen, jetzt wird's finster?
Ja, da gibt's Menschen, die sagen, ich bin schon 8-mal ein- und ausgezogen im Haus. Sage ich, na, dann vielleicht zuerst überlegen, was wollen sie überhaupt vom Leben, ja? Also, weil 8-mal ein- und ausziehen ist ja auch nicht ganz gesund für niemanden, ja? Und wenn so Menschen kommen oder eben bei zig Beratern waren, ja, dann ist es auch eher gefährlich. Oder nicht zuhören. Es gibt ja ganz viele, vor allem Frauen leider, die nicht zuhören können.
Was ist gefährlicher, Wut oder Kränkung bzw. Verletzung?
Also definitiv Kränkung, Verletzung, weil Wut verraucht, das ist oft so ein erster Eigenschutz oder die erste Reaktion und das ist weg. Ganz gefährlich ist Kränkung, weil die Kränkung leitet ja direkt über dann zum Rosenkrieg, weil gekränkte Menschen, das kann ganz gefährlich werden, weil da geht die Paarebene dann auf eine Machtebene, wo der Rosenkrieg beginnt. Und das ist das Gefährliche, weil da setzt man dann Geld, Kinder als Machtinstrumente ein, als Druckmittel, da wird ihm die Heizung abgedreht, da wird das Auto entsorgt, da wird die Bankomatkarte gesperrt, da wird die Kreditkarte gesperrt. Also das wird dann so schlimm und dann gibt es die Eskalationsstufe gemeinsam in den Abgrund, wo den Leuten auch vollkommen egal ist, was der Anwalt kostet, was die Gebühren kosten bei Gericht, die Sachverständigen, die nehmen Kredite auf, nur um den anderen zu schädigen. Und das gilt es tunlichst zu vermeiden, weil die einzigen Leidtragenden sind dann die Kinder.
Aber wann merken Sie, dass eine Scheidung so schmutzig wird?
Indem die Leute zum Beispiel sagen, sie möchten alles klagen, was möglich ist. Also von der Besitzstörung, es nimmt jemand eine Karaffe aus dem gemeinsamen Haushalt mit, es nimmt jemand ein Bild mit dieser Besitzstörung. Und wenn jemand jede Verfehlung einklagen will, da weiß ich schon, das wird gefährlich. Da muss man dann versuchen mit einer Co-Mediation, wirklich wichtig ist, 2 Mediatoren, dass man sagt, man schickt die Leute dorthin oder einen zu einem Coach, damit man das einfängt.
Ich will aber ein paar Details einhängen, weil ich glaube, dass man das schlicht und ergreifend nicht weiß. Also ich bin verheiratet, ich sehe ein Bild, ich kaufe ein Bild, ja. Ich hänge das Bild daheim hin.
Ich habe es bezahlt.
Mein Bild.
Nein, es ist nicht mein Bild. In der Ehe kaufe ich ein Bild, die Hälfte gehört der Frau. In der Lebensgemeinschaft kaufen sie ein Bild und es gehört ihnen.
Das heißt, wenn ich in der Ehe dieses Bild mitnehme, also die Frau verlasse mit dem Bild unterm Arm.
Ja, da kriegen sie eine Besitzstörung wegen dem Bild. Die Frau ist vielleicht froh, dass sie weg sind, aber wegen dem Bild kriegen sie eine Besitzstörung. Das kann ihnen passieren mitunter.
Das gilt faktisch für alle Wertgegenstände?
Die vom Einkommen bezahlt sind. Wenn sie ein Erbe haben und sie haben vom Erbe das bezahlt nachweislich, aber Geld hat kein Marschall, dann können sie das Bild aber auch nicht mitnehmen. Wir müssen erst rechtlich abklären, ob es der Aufteilung unterliegt. Also mitnehmen dürfen sie gar nichts, außer ihre Unterhose, das Hemd und das Sakko.
Okay, jetzt wird der Schriftverkehr schon länger. Das heißt, wenn ich ausziehen möchte, muss ich
eine Liste machen.
Da steht drinnen, erstens, ich bin einverstanden, dass du ausziehst. Zweitens, ich bin einverstanden, dass du das Bild mitnimmst.
Ja.
Macht das irgendwer?
Ja, die, natürlich. Sie dürfen auch keine Küchenutensilien mitnehmen, auch keinen Fernseher. Selbst wenn sie 8 Fernseher haben, sie dürfen nichts mitnehmen. Das wäre alles eine Besitzstörung. Sie dürfen das Auto, das ihre Frau von ihnen benutzt, sind Eigentümer, ihr nicht wegnehmen. Besitzstörung. Und da rasselt es dann verfahren natürlich.
Was ist mit Haustiere?
Haustiere ist eine Sache, die dürfen sie auch nicht mitnehmen. Ist auch eine Besitzstörung. Wenn sie den Hund mitnehmen, ohne dass sie eine Zustimmung haben, Besitzstörung.
Ich darf meinen Hund, ich habe keinen Hund.
Ist nicht ihr Hund, ist der gemeinsame Hund.
Aber sie mag den Hund ja gar nicht.
Das ist vollkommen irrelevant, ist eine Sache.
Sie hasst den Hund.
Ja, es ist egal, ob sie den hasst. Der Hund ist eh eine Sache. Das ist eine Besitzstörung, da muss gefragt werden. Der Hund,
das heißt, sie kann den Hund, den sie eigentlich hasst und eigentlich nie haben wollte,
und
einklagen?
Nein, der muss da bleiben.
Und sowas passiert?
Ja. Ich habe jetzt eine Frau, die hat die Trecker runtergegeben bei den Halsbändern. Der Mann war segeln, sie ist verschwunden mit den Hunden. Wenn nächste Woche nichts retour ist, haben wir Besitzstörung, Herausgabeklage und die ganze Breitseite.
Die Frau hat die Tracker?
Ja, weil sonst würde der Mann ja wissen, wo die Hunde sind.
So was gibt's?
Ja, und die haben keine Kinder, sage ich gleich. Ja. Die konzentrieren sich voll auf die Hunde.
Okay. Ja. Gut, ich darf den Hund nicht mitnehmen. Ich muss Formulare ausfüllen, um überhaupt auszuziehen. Ich muss alles dokumentieren. Wer macht das eigentlich?
Ja, in der Praxis macht es kaum jemand, weil die Leute ja wirklich davon ausgehen, dass sie das nicht brauchen. Ja. Aber wenn die Schieflage losgeht, dann sind die Leute mit Dokumentieren ganz groß vorne jetzt. Also wird wirklich viel mitgeschrieben und mitgefilmt. Und wie gesagt, wie ein erfinderisch. Der Mann fährt auf Urlaub, sie ist weg samt den Hunden. Also passiert auch mit Kindern. Aber wie gesagt, da ist der normale Ehepartner macht das nicht, ja. Weil da geht er davon aus, dass man vielleicht doch miteinander alt wird. Aber wenn einmal eine Schieflage da wird, dann fangen die Leute an zu googeln. Dann kommen sie meistens auf deutsche Seiten. Ja, bitte, wir haben kein Trennungsjahr, möchte ich auch gleich sagen. Also die Leute fragen immer, muss ich ein Jahr getrennt sein häuslich, um mich scheiden zu lassen? Nein, ich muss nur sagen, seit 6 Monaten haben wir eine Schieflage. Es ist die eheliche Gemeinschaft aufgehoben. Ja, also ganz, ganz viele fragen mich nach dem Trennungsjahr und das kommt von ChatGPT, deutsches Eherecht.
Gut, bevor wir in die Abgründe eintauchen. Im zweiten Teil, ich glaube, Sie brauchen jetzt ein bisschen eine Pause und über Rosenkriege sprechen.
Ich glaube, wir haben jetzt wirklich Werbung für die Ehe gemacht.
Ja, absolut. Und Sie vielleicht ein bisschen nachdenken wollen jetzt in der Pause oder vielleicht das eine oder andere Getränk trinken. Und glaube ich, verabschieden wir uns jetzt kurz in die Pause und freuen uns auf den zweiten Teil.
Vielen Dank.
Vielen Dank, vielen Dank.
Vielen Dank.
Okay, wir haben jetzt gelernt, welche Rechte und Pflichten wir alle haben und was wir für Formulare alle ausfüllen müssen. Wir nehmen jetzt an, wir stecken jetzt mitten im Scheidungskrieg. Es ist eine blutige Scheidung, es kommt zum Rosenkrieg. Und wie oft kommt das eigentlich vor, dass es wirklich bis zum bitteren Ende ans Eingemachte geht?
Also zum Glück ist es nicht das alltägliche Geschäft, der Rosenkrieg, aber wenn es vorkommt, dann ist es ein richtiger Rosenkrieg. Da reden wir von 20 Verfahren, da reden wir von wirklich brutalen Angriffen in beide Richtungen. Da gibt es natürlich auch Frauen, denen man helfen muss, die nicht einmal im Grundbuch sind, die kein Konto Bezeichnungsberechtigung haben. Da gibt es ein beschleunigtes Verfahren, wo ich die Konten einfriere, den Banksafe versiegeln lasse und mit einem Belastungs- und Veräußerungsverbot ins Grundbuch gehe. Das führt dann meistens zu einem schnellen Ende eines Rosenkrieges, weil da kriegen die Männer schon Angst. Ja? Weil da kriegt er meistens vor der Klage den Rotsiegelbeschluss von der Bank, alles ist gefroren.
Ich möchte gleich einhaken. Also es gibt, könnte ich mir jetzt vorstellen, bei einer Scheidung 2 zentrale Brennpunkte. Das eine sind Kinder so vorhanden und dann eben das Vermögen. Also ich mag nicht mehr und gehe zur Anwältin und habe jetzt natürlich ein zentrales Interesse, dass mein Geld, das so vorhanden, das möchte ich sinnvollerweise nicht teilen. Weil wir sind ja nicht mehr im Einvernehmlichen. Wie finde ich überhaupt heraus, was der Partner an Vermögen hat?
Naja, das ist in Zeiten diesen auch schwieriger geworden mit der Datenschutzverordnung. Früher konnten sie eine Namensabfrage machen, ohne den Ehemann zu fragen. Da haben sie einfach eingegeben im Grundbuch, wir Anwälte sind ja online verbunden und haben gewusst, was in ganz Österreich er hat. Das dürfen sie nur noch mit Zustimmung. Das heißt, ich muss ihn auffordern. Er muss es mir abgeben. Wenn er das nicht abgibt, ist eh schon verdächtig, dass er vielleicht Grundstücke gekauft hat. Ja?
Das heißt, ich muss das aber nicht beantworten, wenn ich gefragt werde.
Nein.
Du kannst sagen, ich sage da nichts.
Ja, dann fordere ich auf, das tatsächliche Nettoeinkommen offen zu legen. Bei einem Angestellten einfach Jahreslohnzettel, laufende Lohnzetteln. Wenn jemand ein Unternehmen hat, sehr schwierig, 3 Jahre Retour. Wenn er da nicht offenlegt, gibt es die sogenannte Stufenklage. Das heißt, ich kann ihn dann schon gerichtlich zwingen. Aber da gibt es auch gefinkelte Männer, die warten wirklich, bis der Richter einen Beschluss macht. Den muss ich dann exekutieren als Frau, wenn er freiwillig die Unterlagen nicht herausrückt. Ja? Ich kann ihn auffordern, über Finanz Online einen Kontoregisterauszug mir zu übermitteln. Da sehe ich aber keine Salden, da sehe ich nur, welche lebenden Konten hat er und welche geschlossenen. Da muss ich ihn wieder auffordern, dass er mir dann zum Stichtag die Salden anfragt bei der Bank.
Das heißt, es gibt aber rechtliche Möglichkeiten herauszufinden, wie viel jemand auf Inlandsbankkonten liegen hat. Wie ist das mit Auslandsbankkonten?
Das können Sie vergessen. Selbst wenn Sie das Konto wissen, müssen Sie im Ausland einen eigenen Anwalt engagieren. Der österreichische Richter greift nicht ins Ausland. Das heißt, weder Deutschland noch Schweiz, da gibt es keine Möglichkeit. Da müssen Sie dann in Deutschland sich einen eigenen Anwalt nehmen und ein eigenes Verfahren.
Das heißt, wer vorausschauend plant in die Ehe, nimmt sich Auslandskonten.
Das kann man auch so sagen, ja.
Wie kreativ sind Leute, um Geld zu verstecken? Gibt es da Sparbücher, die da irgendwie im Keller oder vergraben oder in irgendeinem Safe liegen? Also wie kreativ sind die Leute?
Nein, es gibt ganz kreative Leute. Es gibt Leute, die haben zum Beispiel im Garten einen Safe, wo jetzt nicht viel Gold drinnen ist. Der Mann war auf Urlaub und wir haben den Safe ausgegraben.
Sie graben selbst einen Safe im Garten?
Nein, die Klientin hat den Safe ausgegraben und wir haben einen schönen Zettel in die Grube gelegt. Ja? Das war dann auch erraschend. Wir haben sie mir nicht weggenommen, aber wir wollen ja teilen. Wir haben es hinterlegt. Ja? Also wir wollen ja teilen, aber haben die Urlaubszeit genutzt und haben das ausgraben lassen, haben einen Zettel in die Grube gelegt und haben gesagt, das wird dann eine flotte Scheidung. Ja? Oder eine Frau ruft mich an und sagt, Frau Doktor, ich bin auf Urlaub, er betrügt mich, ist alles eine Katastrophe. Sage ich, brechen Sie den Urlaub ab, ich mache eine einstweilige Verfügung, ich sichere den Banksafe, ich sichere alle Konten, das Überzogene lassen wir offen. Das war meine Blitzscheidung in 11 Tagen, weil der Mann hatte Schnappatmung. Ja? Und ihr habt gesagt, wir müssen das jetzt erledigen. Ja? Und das ist auch wichtig zu wissen, dass es überhaupt diese Instrumente gibt. Man kann wirklich mit einer einstweiligen Verfügung sehr viel sichern lassen. Ja? Und das ist leider Gottes noch die gängige Praxis, weil meistens ist der Mann im Grundbuch. Meistens hat der Mann das Bankkonto, das Wertpapierdepot und da muss man wirklich schnell sein.
Wie viel steht mir denn jetzt zu?
Das ist ganz einfach. Ab dem Tag der standesamtlichen Eheschließung bis zum Stichtag der Zerrüttung die Vermögensanhäufung, aber auch die Schulden. Also Sie können nicht nur sagen, ich nehme nur den Vermögenszuwachs, ja, sondern ich muss natürlich auch die Schulden teilen. Wenn jetzt ein Hausbau, das wurde finanziert mit Kredit, dann schaut man, wie viel wurde abgezahlt, was ist das Haus wert und den Rest dividiert durch 2. Und wichtig ist beim Geld, wenn Sie Geld erben, bitte auf ein eigenes Konto lassen, nicht vermischen, weil das ist ja Ihr eigenes Geld, das Ihnen bleibt. Ja? Und sonst ist alles zu teilen. Alles, was mit Einkommen angeschafft wurde, ist zu teilen. Jeglicher Wertzuwachs.
Also Geld aus Erbschaften gehört ausschließlich dem Erbenden und in dem Fall nicht der dann zu scheidenden Frau oder dem zu scheidenden Mann.
Vollkommen richtig.
Was ist, wenn ich das Geld aus einer Erbschaft veranlage und aus dieser Veranlagung Gewinne erziele, mit Wertpapieren zum Beispiel?
Wenn der Ehepartner nichts hinzugetan hat, hat sie nicht beraten, gehört es Ihnen. Ich hatte einen Fall, da hat der Ehemann die Beratung über die Veranlagung übernommen und dann war der Wertzuwachs, der Gewinn war natürlich zu teilen. Also muss man auch immer schauen, gibt es ein Zutun oder Sie erben eine Villa und es wird renoviert. Was trägt der andere dazu bei? Zahlt er vom Kredit was retour? Hat er sonst eine Idee? Macht er die Bauaufsicht? Ist er vielleicht der Inneneinrichter? Dann ist auch der Wertzuwachs zu teilen.
Und also nur der Wertzuwachs, nicht die Immobilie selbst.
Nur der Wertzuwachs.
Bei einer Scheidung würde das Haus rausgerechnet, nur der Wertzuwachs berechnet.
Ja.
Und wer macht das?
Der gerichtlich beeidete Sachverständige, Fachgebiet Hochbau. Ja.
Das heißt aber, jetzt sind wir schon wieder beim Dokumentationsthema. Das heißt, ich muss auch in finanziellen Fragen sinnvollerweise Buch führen. Also die Frage, hat mich mein Ehepartner, meine Ehepartnerin beraten bei einer Wertpapierveranlagung? Das müsste ich auch dokumentieren irgendwo.
Das müsste ich dokumentieren und beweisen können. Und es ist ja schwierig für lange Ehen, die 20, 30 Jahre gedauert haben, weil da ist das Geld meistens dann verschwommen. Dann sagt der gefinkelte Ehefrau, mit dem Erbe waren wir auf Urlaub. Das haben wir verbraucht, da habe ich Schmuck bekommen, ich habe tolle Kleider bekommen und das Gesparte ist von deinem Einkommen, Hälfte möchte ich jetzt haben.
Aber angenommen, es kommt zur Scheidung und der jeweilige Partner sagt, jetzt kann ich mehr Geld auf den Putz hauen, darf er das?
Naja, da muss man schon aufpassen, wann er das macht. Ich kann sogar 2 Jahre rückwirkend, wenn jemand eine Scheidung plant, eine Vermögensaufstellung verlangen. Und selbst wenn er es ausgegeben hat, wird dann das fiktiv noch geteilt. Dann muss man doppelt in die Kasse einzahlen. Weil sonst könnte also jeder ins Casino gehen oder Geld plötzlich ausgeben und Urlaube. Aber wenn die Ehe schon in der Krise ist, kann er nicht die ehelichen Ersparnisse verprassen.
Also wenn er jetzt sagt oder sie, ich mache jetzt endlich die Kreuzfahrt, die ich schon lange machen wollte.
Mit der Freundin, ja.
Mit der Freundin. Würde das dann bei der Aufteilung mit eingerechnet werden?
Also wenn die Freundin dabei ist, definitiv.
Nun heißt ja zum Beispiel, wohlhabend zu sein, nicht notwendigerweise liquide zu sein. Also was passiert mit, wenn wir reden vom Zugewinn, der geteilt werden muss, aber das wird zum Beispiel dazu führen, dass ich dann das Haus verkaufen muss. Muss ich dann verkaufen oder was passiert dann?
Ja, also entweder muss ich es verkaufen oder ich habe eine gute Idee und gebe der Sache eine Chance, gebe meiner Frau ein Pfandrecht und sage, falls ich nicht den Kindern schenke, oder wirklich dann verkaufen muss, kriegst du dein Geld später. Weil das Motto sollte schon sein Leben leben lassen. Und wenn jetzt eine Ehe 30, 40 Jahre gedauert hat, ist auch die Frage, kriegt er noch einen Kredit bei der Bank? Aber in Zeiten wie diesen kommen sehr viele Scheidungshäuser auf den Markt.
Geld ist das eine, aber bei Kindern kann es ja schnell viel dramatischer werden. Wie oft werden Kinder da als Pfand in die Waagschale geworfen?
Naja, leider Gottes sehr oft, insbesondere wenn sie in einem käuflichen Alter sind, ja. Aber es gibt auch insbesondere in den letzten Jahren sehr viele Kindesabnahmen, weil die Else so hochstrittig wird, dass dann das Jugendamt sagt, bei diesem streitbaren Ehepaar kann ich die Kinder nicht lassen, werden herausgenommen in eine Pflegefamilie. Und das ist natürlich brandgefährlich, weil wenn die Kinder in dieser Station landen, also bei Pflegeeltern brauchen sie 1 bis 2 Jahre, bis sie retour kommen. Also,
was heißt jetzt käufliche Kinder?
Naja, der Vater erlaubt alles, kauft lauter Handys, sie dürfen Videospielen, sie müssen nicht Zähne putzen, sie bekommen Hamburger.
Das heißt, der jeweilige Ehepartner, er kauft sich die Gunst des Kindes um.
Ja. Sie haben gerade mein Erziehungsmodell dargelegt.
Vollkommen unausgesprochen und nicht abgesprochen. Ja.
Ich habe mich gerade sehr ertappt gefühlt. Spielt das, was wir reden jetzt von minderjährigen Kindern. Ja. Also wenn Sie von käuflichen Kindern reden, reden Sie von der strukturellen kindlichen Korruption.
Ja, aber pubertierende Kinder sind gefährlich mit 12, 13, 14, da wird es kaufen teuer. Aber da sind dann Mädchen insbesondere anfällig. Die kann man auch sehr gut kaufen.
Spielen Kinder in der Beurteilung des Zustands oder des Grads der Zerrüttung einer Ehe eine Rolle? Werden die gefragt an einem Punkt im Verfahren? Inwiefern werden die einbezogen?
Also ich sage Finger weg, dass man Kinder in den Zeugenstand holt. In der Pflegschaft selber werden sie, und da werden sie sich alle wundern, ab dem 10. Lebensjahr angehört. Das ist eine Pflicht, sonst ist es ein aufhebender Instanz. Und das finde ich erschütternd. Und manche Richter tendieren jetzt, sich die 7-Jährigen anzuhören. Und das finde ich vollkommen irre, muss ich sagen. Und dann haben die 14-Jährigen eigene Antragsrechte. Die können sagen, ich ziehe zu meinem Vater, ich ziehe zu meiner Mutter. Der Vater soll die Obsorge bekommen oder die Mutter. Und da kommt eine kurze Anhörung, dann wird das beschlossen. Das ist viel zu früh, weil gerade in der Pubertät glaube ich nicht, dass man erkennen kann, die Tragweite. Natürlich geht man zum bequemeren Elternteil. Nichts lernen, Hamburger, nicht Zähne putzen, lang Fernsehen, Computer. Das ist logisch. Das ist auch eine Art der Kaufen der Kinder. Und das sollte man halt schon gegensteuern.
Wie oft kommt es vor, dass bei einer Scheidung die Vaterschaft angezweifelt wird?
Das kommt auch überraschenderweise sehr oft vor. Manchmal führt die Anzweiflung der Vaterschaft erst zur Scheidung. Kam ein Mann zu mir, der sagt, Frau Doktor, über einen blauen Brief, über ein Riesenproblem. Der Bub mit 17 gehört mir nicht. Sag ich, ja und, was sagt denn die Frau dazu? Ja? Sagt er, na, wir haben gesprochen, sagt sie, es tut mir furchtbar leid, der gehört dem Nachbarn. Ja? Und dann sagt sie, wenn wir schon reden, die älteste Tochter gehört auch dem Nachbarn. Na, der war erledigt. 3 Kinder, 1 gehört ihm. So, jetzt haben wir folgende Szene. Nicht nur die Scheidung, ja, sondern der Nachbar ist ja bereichert. Der hat für 2 Kinder nicht zahlen müssen. Weder Kindesunterhalt, noch Urlaube, noch Kleidung, noch Studium. Also ist er bereichert. Jetzt muss der einmal für 2 Kinder nachzahlen. In diesem Fall war eine Großjährige, die wollte das nicht. Für den Minderjährigen hat mein Mandant das ganze Geld verlangt. Der Nachbar wurde zur Kasse gebeten, hat dann auch brav bezahlt. So, jetzt hat er noch 1 Kind gehabt und was macht das mit ihm natürlich? Das hat unweigerlich zur Scheidung geführt, weil das hat er seiner Frau nicht verzeihen können.
Aber hat der Nachbar das gewusst, dass er der Vater der Kinder ist?
Nein. Er hat geglaubt, der Ehemann hat sie geschwängert, aber es hat, der Nachbar war auch sehr überrascht, dass er hat gewusst vom Verhältnis, aber überrascht, dass er zwei Kinder hatte.
Na gut, er hat ja das Verhältnis, wird er sehr gewusst haben, ne? Ja.
Entschuldigung, aber von wem kommt da die Rechnung an den Nachbarn und was steht da drauf?
Von mir. Er ist ja bereichert, er hat sich ja gespart, den Kindesunterhalt, die Urlaube, die Kleidung. Er ist bereichert, weil er eben für seine Kinder kein Geld ausgeben musste. Das ist skurril, weil er wusste ja nichts davon.
Ja, eben.
Aber er muss zahlen.
Aber gibt es da noch andere Beispiele, also Extrembeispiele vielleicht?
Ja, da gibt's. Da war zum Beispiel eine einsame Frau auf der Suche nach einem Samenspender und irgendwann hat es funktioniert. Und dann sagt ihre Freundin, du, irgendwie schaut das Kind ganz komisch aus, also ein Fremder, da gibt's einen, den wir kennen im Bekanntenkreis. Und dann sagt sie, na, der ist erst 3 Jahre, das stimmt nicht. 30 Jahre später hat der Bursch seinen Vater gesucht und it was a match über MyHeritage. Und dann hat die Mutter natürlich von dem leiblichen Vater auch die Kosten haben wollen, ja. Nämlich.
Wer war der leibliche Vater?
Na, der vom Bekanntenkreis, ja. Ja, der wollte einfach aushelfen. Also das ist halt auch nicht, der war nicht einmal gefragt, das wollte niemand, ja. Aber das ist dann halt sowohl für denjenigen, der ja nicht weiß, wer sein Vater ist, schwierig, ja. Aber untergeschobene Kinder kommen leider Gottes sehr oft vor.
Was kostet denn dann eine Kindheit? Also da muss es ja wohl irgendeine Form von Berechnung geben, wenn ich nach 20 Jahren darauf hingewiesen werde, dass ich ein Kind habe, für dessen Kosten im Allerweitesten nicht aufkommen muss. Was setzt man an?
Das ist eine ganz spannende Frage. Das hängt vom Beruf des leiblichen Vaters ab, von seinem durchschnittlichen Nettoeinkommen. Das wird hochgerechnet. Dann schaut man, was hat das Kind studiert, in welcher Schule war er und dann wird das zusammengerechnet.
Aber hat sich das der Nachbar leisten können? Das ist ja wahnsinnig viel Geld in 20 Jahren.
Der war ein selbstständiger Unternehmer, der hat sich's gut leisten können, ja. Aber er hat auch entsprechend viel zahlen müssen, weil er gut verdient hat. Wenn das jetzt zum Beispiel jemanden erwischt mit 1800 netto, 2000 netto ist auch noch viel Geld, aber nicht so wie der Herr Nachbar.
Also den Fensterputzer, den wir auch schon hatten, wird es dann nicht
billig,
so hart treffen.
Billig, der Fensterputzer kommt billig davon.
Aber in der Relation trifft sie natürlich auch hart.
Ne? Kann ich das, da muss ich einen Geldbetrag überweisen, kann ich den irgendwie in Tranchen zahlen oder kommt eine Zahlungsaufforderung? Na, weil ich nehme an, das sind da auch die Kosten von Dr. Venturini drin?
Sind auch drinnen und sie können da mit mir verhandeln und wenn er gar nicht zahlt, dann klage ich ihn, da kriege ich Recht und dann habe ich einen Exekutionstitel und kann er gerne eine Ratenvereinbarung treffen. Dann.
Kann ich das steuerlich absetzen?
Na, das geht natürlich nicht. Ja.
Aber ich könnte in Privatkonkurs gehen, um mich aus der Sache dann rauszuziehen.
Wäre auch eine Variante, ja. Aber sie haben dann auf jeden Fall einen Erben am Knack. Oder zwei, der Nachbar hat dann zwei neue Erben. Das kommt ja auch dazu. Ist ja nicht nur den Schaden, den er zahlen muss, sondern hat er dann zwei Erbberechtigte. Also diese Frau vom Nachbarn, die geglaubt hat, sie ist die Alleinerbin, die war ganz schnell munter. Ja.
Was waren eigentlich die schlimmsten Racheaktionen, die Sie erlebt haben? Bescheidungen?
Die schlimmsten Racheaktionen ist Auto wegnehmen, Heizung abdrehen, Strom abdrehen, Bankomatkarte sperren, Kreditkarte sperren.
Hund vergiften.
Ja, oder ein Schaf schlachten, einschweißen.
Schafschlachten?
Ja, ich hatte eine Scheidung, 3 weibliche Schafe und ein männliches. Und das männliche Schaf wurde geschlachtet als Rache. Vakuumiert und zu Ostern geschickt der Frau.
Der Ehemann hat ja ein Schaf geschlachtet, es vakuumiert
und
zu Ostern.
Sich nicht
das war ihr Lieblingsschaf,
wie die Tiere aufgeteilt werden. Auch keine Kinder wieder. Das sind die schlimmsten Scheidungen, sind, wo nur Tiere vorkommen.
Okay.
Ja.
Und der ist aber nach der Scheidung zu irgendeinem Psychologen geschickt worden, oder?
Na, eher schon zum Psychiater.
Okay.
Das ist schon verhaltensauffällig, wenn man ein Tier schlachtet.
Schaf.
Ändert es irgendwas, wenn ich jetzt nicht besonders kooperativ bin im Scheidungsverfahren? Also den Strom abdrehen zum Beispiel ist sehr unangenehm, aber ist jetzt, soweit ich weiß, keine Straftat. Aber verändert das meine rechtliche Stellung im Scheidungsverfahren, wenn ich meiner Freundin im Fall den Strom abdrehe?
Na, da haben Sie schon einen rechtlichen Nachteil, weil es geht in Richtung Psychoterror und dann mache ich einen Antrag auf Wegweisung oder Zuweisung.
Es sei denn, ich habe ein Formular, wo sie mir zugesteht, dass sie einverstanden ist damit, dass ich ihr den Strom abdrehe,
ja,
oder?
Wenn aber das finden sie nicht aus, sie kann nicht Deutsch. Ja.
Wie oft passieren Wegweisungen?
Also Wegweisungen habe ich in der Zwischenzeit in den letzten 2 in der Woche ganz leicht. Manchmal
das ist
auch,
mehr geworden?
Ja, das ist viel mehr geworden, manchmal auch ein Wochenende. Mein Mann ist das schon gewöhnt, weil Wegweisung ist das Thema, da muss man schnell reagieren. Die Polizei kommt. der oder diejenige wird weggewiesen und dann haben sie nur 14 Tage Zeit, das verlängern zu lassen beim Bezirksgericht. Und das Annäherungsvertretungsverbot sind 100 Meter, die nimmt das Opfer mit. Das heißt, wenn sie dann in der Kärntnerstraße gehen und ihr Mann geht auf dem anderen Ende, muss er raus aus der Kärntnerstraße, sonst können sie die Polizei rufen. Und das ist wie mit dem Auto zu schnell fahren, dann zahlt er Strafe. Und beim dritten Mal könnte mitunter sein, dass er verhaftet wird.
Jetzt sagen Sie, dass Sie fast zweimal die Woche eine Wegweisung haben. Früher waren das viel weniger. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?
Dass die Leute nicht mehr in der Lage sind, mit Konflikten umzugehen, dass sie extrem belastet sind, wahrscheinlich durch den Beruf, durch eine Beziehung. Die Aggression ist ganz an der Oberfläche und es passieren so viele Femizide. Deshalb sagt die Polizei, einen nehme ich auf alle Fälle mit. Ja? Aber ich habe auch weggewiesene Frauen. Es gibt ja auch Frauen, die sie nicht unter Kontrolle haben und dann den Mann einschüchtern. Eher selten.
An dem Punkt kippt ja dann ein zivilrechtliches Verfahren wie ein Entscheidungsverfahren schnell ins Strafrecht wahrscheinlich. Ich nehme an, damit
ja,
sie dann
haben ja mit der Wegweisung sofort ein Waffenverbot, das muss man beanspruchen. Sie haben die zivilrechtliche Wegweisung. Sie haben meistens eine Körperverletzung dabei. Dann wird ja die Ehescheidungsklage eingebracht. Und einen argen Fall hatten wir, da hatte der Mann randaliert, Führerscheinentzug. Also sie haben meistens 5 Verfahren mit einem einzigen Mandat. Und das ist eine Entwicklung, die nicht sehr schön ist, ja, weil diese Aggression einfach zunimmt. Und da sind Richter überfordert, auch die Polizei ist überfordert in der Zwischenzeit. Und es ist halt dann schwierig, gibt dann viele Frauen, die trauen sich das gar nicht zu verlängern. Also muss ich manche überreden, weil ich sage, schauen Sie, dann haben wir Zeit, gut zu verhandeln, dann sind sie schneller geschieden, ja. Weil wenn sie in den 14 Tagen das nicht beantragen, die Verlängerung, dann zieht er wieder ein mit dem Schlüssel bei ihnen.
Ist das eigentlich eine Frage von sozialen Milieus oder zieht sich das quer durch?
Also das zieht sich quer durch. Das hat mit sozialen Milieus gar nichts zu tun. Also das kommt überall vor. Ja.
Wie oft kommt es eigentlich vor, dass Sie selbst Zielperson werden, nachdem eine Scheidung geglückt ist und man Sie faktisch verantwortlich macht? Die böse Scheidungsrichterin, die hat mal alles weggenommen.
Also Anwältin. Böse Scheidungs-
Anwältin.
Anwältin. Anwältin. Anwältin.
Naja, man hat schon eine Feindesliste. Manchmal versteht man auch gar nicht, wie man dazu kommt. Ich hatte eine weibliche Stalkerin, die hat mich 10 Minuten gesehen in meinem Leben. Wir hatten keine Haustiere, keine Kinder. Es war einvernehmlich. Ich habe den Mann vertreten und sie hat mich dann 5 Jahre lang gestalkt, jeden Sommer.
Die Was hat sie dann gemacht?
Na, zuerst hat sie mal mich bedroht. Sie wollte mich umbringen, ja. Dann wurde sie in die Baumgartner Höhe gebracht. Das Jahr darauf hat sie als Sekretärin beworben, ja, weil ich sie nicht angehört habe. Das Jahr darauf war sie in der Kanzlei und wollte dann mich entführen. Dann war sie bei meinem Mann im Geschäft und wollte die Kinder entführen. Und das Ganze ging 5 Jahre und das ist dann schon extrem, also unangenehm, muss ich sagen. Man hat dann zwar eine Schutzzone, ja, aber man geht dann natürlich mit dem Hund Gassi im ersten Bezirk und geht außerhalb der Schutzzone und dann nach 6 Wochen ist die Routine da und der Stalker geht hinter einem. Die wollte nur immer reden mit mir, aber ich wollte mit ihr nicht sprechen.
Gut, da hätte es andere Möglichkeiten wahrscheinlich gegeben, Telefonanruf oder E-Mail oder...
Nein, die war überall geblockt bei mir, ja. Die war überall geblockt. Aber das habe ich zum Beispiel, das war äußerst unangenehm, das war keine hochstrittige Scheidung, ja. Und natürlich, das Gegenüber tendiert dazu, die eigenen Eheprobleme dann dem Anwalt umzuhängen, der auf der anderen Seite sitzt. Ja. Aber da muss man dann schon lernen, damit umzugehen.
Aber ist das jetzt ein Einzelfall oder hat es andere Fälle auch gegeben?
Also das mit dem Stalking war ein Einzelfall. Sonst gibt es natürlich Beschimpfungen, gibt Mails oder es wird irgendein Blog im Internet. Das kommt natürlich schon vor, aber da lernt man dann mit der Zeit, wie man das handelt.
Ich möchte nochmal zum Thema Kinder zurückkommen. Viele Männer fühlen sich in Scheidungs-Obsorgeverfahren benachteiligt. Ist das Mythos oder Realität?
Na, das ist Mythos, würde ich sagen. Es gibt viele Väter, die besseren Mütter sind und auch umgekehrt. Ich habe einen Vater vertreten, den habe ich während aufrechter Ehe von Wien-Döbling zurückziehen lassen nach Kärnten. Da war die Frau leider eine gewalttätige Rumänin. Und die in Villach haben gesagt, was ist das da, was machen Sie hier? Sag ich, naja, bei uns in Wien macht man das so, wenn jemand gewalttätig ist. Es war mein längster Prozess in der Pflegschaft, 11 Jahre, 8 Richter. Und der Vater durfte die Kinder großziehen. Nur, die Kinder haben natürlich schon einen massiven Schaden, ja. Und das gilt es wirklich zu verhindern. Also das muss ich sagen, das ist wirklich Finger weg. Wenn man Kinder hat, sollte man schauen, ein rasches Ende, ja. Und man weiß ja auch bei Kindern, das muss man vielleicht auch sagen, die Obsorge, das Betreuungsmodell und der Kindesunterhalt kann sich ständig ändern. Also eine Scheidung am Kochen zu halten, wegen einem Kontaktrecht einen Tag auf oder ab oder eine Stunde, das sollte man gar nicht. Weil das ändert sich dann mit dem Alter und man kann jederzeit einen Antrag stellen.
Jetzt streiten ja Ehepaare auch nach der Scheidung um die Kinder. Das kann über Jahre gehen, wer das Erziehungsrecht hat, das gehört dazu, ne? Dass das ewig dauert.
Ja, das liegt aber schon ein bisschen auch an der Justiz bei uns, dass das gar nicht funktioniert. Erstens einmal, die meisten Familienrichter, das will niemand mehr machen, weil auch die Aggression so zugenommen hat. Jetzt bewerben sich alle jungen Richter auf den Posten des Familienrichters und daher kommt, dass man dann in einem Verfahren 8 Richter hat. Und das ist natürlich fürs Kindeswohl, das Wort gibt es eh nicht mehr, ganz schlecht. Ja? Also man sollte, wenn man, für mich sollten Familienrichter sein, die Menschen 5 Jahre vor der Pension, die haben Erfahrung, die haben die Ruhe und die haben auch wirklich die Möglichkeit, das einzufangen. Ein junger Richter ist ja komplett überfordert.
Ein vielleicht gar nicht uninteressantes Detail, Scheidungen werden vor Bezirksgerichten verhandelt. Aber ich bin nicht verpflichtet, das Bezirksgericht zu wählen, das in unmittelbarer Nähe meiner Meldeadresse ist. Also
das ist korrekt. Für die einvernehmliche Ehescheidung können Sie sich in jedem Bundesland bei jedem Bezirksgericht scheiden lassen. Wie gesagt, der Scheidungstourismus boomt. Es gibt Gerichte, da bekommt man schneller Termine. Und sonst strittig beginnt es am Wohnort. Das ist schon so. Wenn es strittig wird, wenn es kein anderer Ausweg ist, wenn der sich nicht scheiden lassen will und ich möchte mich scheiden lassen, ich gehöre nicht zu den Anwälten, die 8 Monate jetzt 27 lauwarme Briefe hin und her schreiben, die dann sehr viel Geld kosten. Da ist es viel besser, eine Ehescheidungsklage leid. Da kriegen Sie binnen 6 Wochen den ersten Termin und dann versucht man, die Zeit zu nutzen und im Idealfall erste Verhandlung und die einvernehmliche Scheidung.
Wer zahlt eigentlich die Anwaltskosten? Also wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, um sich scheiden zu lassen, wer zahlt dann die Rechnung von Christina Venturini?
Ja, einmal der Auftraggeber, der Mandant. Ich kann dann versuchen, in der einvernehmlichen Scheidung, ähnlich wie bei Detektivkosten, meine Kosten mit hineinzuverhandeln oder eine Kostenbeteiligung. Im strittigen Verfahren zahlt immer der, der verliert.
Auch der Ehestörer kriegt von Ihnen eine Rechnung potenziell so vorhanden?
Ja, der kriegt eine Frist von 3 Tagen zum Einzahlen. Der muss ja schnell gehen. An den anderen Fristen liest ja keiner. Wenn Sie heute Frist schreiben, 14 Tage, der schmeißt diesen Papierkübel. 3 Tage, da wird er nervös. Und am 4. da kommt die Klage.
Was war eigentlich die größte Lebenslüge, die Sie erlebt haben bei Scheidungen?
Die größte Lebenslüge bei Scheidungen, das sind die Partner, die bei der Eheschließung Charaktermängel verbergen, die Spielpornosucht verbergen, die ein Kind verbergen, die eine Ehe verbergen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Frau, die hat einen Mann aus Afrika geheiratet und wundert sich jetzt, dass er schon verheiratet war.
Pech.
Und da mache ich eine Klage auf Aufhebung der Ehe. Und das ist ganz selten. Die Richterin sagt, das kennt sie gar nicht. Ja? Also das kommt vor. Oder ich irre mich in Eigenschaften, die er hat. Ja? Zum Beispiel, er verspricht mir 5 Kinder, stellt sich heraus, er kann kein einziges Kind bekommen. Dann könnte ich die Ehe aufheben lassen. Kommt aber eher selten vor.
Kommt es vor, dass Sie im Zuge der Beratung feststellen, da hat jemand, der sich gerade scheiden lassen will, den Ehepartner eigentlich überhaupt nicht gekannt?
Das kommt auch vor bei sogenannten Blitzehen. Ja? Oder es kommt jemand zu mir, Heiratsurkunde ist 6 Wochen alt, sage ich, Sie haben die Heiratsurkunde verwechselt. Was ist das? Ich meine, 6 Wochen, ja. Sagt sie, sie hat ein Riesenthema, sie hat sich verliebt und ist schon schwanger von jemand anderen. Und dann ist ja das Problem, bei der einvernehmlichen Scheidung müssen sie ja 6 Monate den Haushalt, also die Ehegemeinschaft aufgelöst haben. Ja. Und da haben wir es dann so gemacht, strittig und sind unter die 6 Monate hinein. Dann wird die Ehe strittig durchgeführt.
Also es gibt nicht so wie im Konsumentenschutz ein 14-tägiges Rücktrittsrecht.
Nein,
vom...
das geht nicht, da müssen sie klagen.
Wie oft kommt es vor, dass Menschen Parallelfamilien haben im Ausland zum Beispiel oder in einer anderen Stadt, wo man dann draufkommt, okay, der hat ja noch eine Zweitfrau und andere Kinder.
Ja, bei Handelsreisenden oder Menschen, die viel reisen, kommt das mitunter vor. Ist jetzt nicht die gängige Praxis, aber es gibt schon Fälle, wo jemand wirklich Parallelleben hat mit selben Hund. Männer sind ja sehr bequem, die fahren ja dann an denselben Urlaubsort, bis der Nachbar sagt, letzte Woche war eine Blonde da mit einem Hund. Also auch das kommt vor. Ja?
Also der Hund war derselbe, aber die Frau,
ja,
war eine andere.
Okay. Genau.
Kommen zu Christina Venturini eigentlich mehr Frauen oder mehr Männer? Oder anders gefragt, nehmen sich Männer eher männliche Anwälte und Frauen eher Frauen?
Das würde ich nicht sagen, dass es geschlechtsspezifisch ist. Ursprünglich waren sehr viele Frauen da, nach wie vor. Jetzt kommen manche Männer aus Angst zu mir in der Zwischenzeit. Weil ich bin wahnsinnig schnell. Und das ist schon
weil man sie nicht so gerne als Gegnerin haben will wahrscheinlich.
Genau. Ja.
Gibt es eigentlich Unterschiede? Leiden Männer mehr Unterscheidungen oder Frauen? Und Zusatzfrage, wer lügt besser bei Scheidungen?
Also wer lügt besser? Das glaube ich schon einmal, dass Frauen besser lügen. Männer sind zu bequem zum Lügen. Der Mann ist eher auch der Direkte. Wenn es einmal fertig erledigt ist, dann hätte er es gern auch durchgezogen. Manche Männer dümpeln so in der Komfortzone dahin, dann nimmt halt die Frau dann die Entscheidung ab. Ist auch etwas zu dem 24-Stunden-Thema, wo sie gesagt haben, wenn der Partner vielleicht gar nicht überrascht reagiert, sondern sagt, Gott sei Dank, ja, trotzdem nicht sagen, wie super, sondern einmal ein bisschen leiden, weil dann erhöht es meistens das Angebot.
Ich habe mich mal lange mit Ihrer Kollegin Helene Klar unterhalten und die hat gesagt, eigentlich sollte man sich, wenn man finanzielle Nachteile hat, eher als Frau nicht scheiden lassen und die Ehe ertragen. Teilen Sie diesen Befund?
Also das hängt sicher vom Alter ab. Meine älteste Scheidungsklientin war 82, sage ich, gnädige Frau, was machen Sie hier? Er ist 84, er wird eh bald sterben. Das zahlt sich überhaupt nicht aus, ja. Sagt sie, naja, Frau Doktor, aber er geht jeden Tag schwimmen und die Badehose ist trocken und stinkt nicht nach Chlor. Sage ich, wollen Sie die Wahrheit wissen? Der hat eine andere Alte, das sage ich Ihnen, ja. Sagt sie, naja, schauen wir mal. Gut, Detektiv fährt an den Zielort. 84, ja. Okay. Und es wird ein Video gedreht, wie der 84-Jährige mit einer 38-Jährigen schmust. Nicht sehr geschmackvoll. Ich habe ihr geraten, mit 82 das Video sich nicht anzuschauen. Sage ich, wissen Sie was, wir geben Ihrer Ehe eine Chance. Es soll jeder unterschreiben, ich treffe den anderen nie wieder. Was glauben Sie, wie lange das gehalten hat? Nicht einmal 6 Monate. Sie war wieder da, die Badehose ist trocken, riecht nicht nach Chlor, jetzt will ich die Scheidung. Sage ich, das zahlt sich nicht aus. Die wollte partout die Scheidung, Klage durchgezogen und wir haben ihm das Haus weggenommen.
Jetzt gibt es aber natürlich Frauen, die, wie ich schon gesagt habe, finanziell abhängig sind und diese Ehe ertragen müssen und dann irgendwann versuchen, einen Befreiungsschlag zu machen. Wie oft passiert das, dass es einfach gar nicht mehr geht? Ist das eine Hürde, dann wirklich zur Scheidungsanwältin zu gehen oder was muss passieren, dass man diesen Schritt setzt?
Also da muss schon, ich habe viel unterdrückte Frauen, interessanterweise auch 20, 25, 30, 40-Jährige, wo ich mich wundere, wie kommt das in die nächste Generation, weil sie offenbar das Musterverhalten erlebt haben. Und es gibt Frauen, die wirklich dann, wenn die Kinder groß sind, sagen, so, jetzt darf ich einmal 10 Stunden wo arbeiten und jetzt möchte ich mich scheiden lassen. Da gibt es aber Männer, die sagen, du lass dich gar nicht scheiden, du bist mein Eigentum und das bleibt so. Ja. Also das ist, da habe ich mir dann den Mann eingeladen und dann war der so leise, der hat gar nichts geredet, sage ich, sie brauchen einen Psychiater, ja, weil das ist so verhaltensauffällig, der hat nichts gesprochen, er hat gesagt, der Scheidung kommt nicht in Frage. Ja. Und die Frau hat dann einen Fehler gemacht, die hat dann im Internet gepostet, wie toll das ist bei der Venturini, die hat ihm die Meinung gesagt, die war ja berufstätig, zwar nur mit 10 Stunden, da war genug Geld da, da hat man für die Kinder aufteilen können und das ist leider tödlich geendet am nächsten Tag. Der hat gesagt, bevor die sich scheiden lässt, 42 Messerstiche und das, muss ich sagen, war für mich das Schlimmste, ja, weil da kriegt man natürlich schon, überlegt man sich, warum war der in der Kanzlei, hat man was falsch gemacht in der Beratung, ja. Aber da war kein Fehler, die wollte einfach frei sein und bitte, der war jetzt ein Österreicher, ja, reicher Landwirt, da gab's das Wort Scheidung nicht. Und die Kinder haben die Denke übernommen, weil ich habe dann die Großmutter als Opfer im Mordprozess vertreten und sagen beide Kinder, es gibt eine einzige Schuldige, die heißt Venturini, die hat falsch beraten. Und das ist natürlich schon hardcore, wenn die Generation mit 22, 24 den Mann schützt, der die Mutter ermordet hat, weil die eine Scheidung wollte. Ja, also das war für mich sicher meine schlimmste Scheidung. Und leider Gottes kommt es noch öfter vor, als man glaubt, wo wirklich Frauen unterdrückt werden.
Aber in welcher Form kommen diese Besitzansprüche vor? Was gibt's da für Beispiele?
Na, da gibt's Beispiele, wo eine Frau zum Beispiel wirklich nur 10 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt fahren darf oder nur ein Fahrrad hat oder das Einkommen abgeben muss. Selbst wenn sie berufstätig ist, finanzielle Gewalt, die muss ihr Einkommen abgeben. Das kommt öfter vor, als man glaubt. Der nimmt das Einkommen und verwaltet das für sie und gibt's auch für sie aus. Ja?
Jetzt gibt es ja, Entschuldigung, diese Manosphere-Geschichte jetzt über Social Media, wo halt Männer wieder Männer sein wollen. Spüren Sie das in Ihrer Praxis, dass dieses Mannsein wieder zurückkommt in einer sehr unangenehmen Form?
Also ich merke generell, der Mensch will gesehen werden. Das hat jetzt mit Mann, Frau weniger zu tun, natürlich. Und das Schlimmste ist ja, ein gekränkter Mann, wenn der Mann nicht wahrgenommen wird oder wenn man seine Würde verletzt, ja, dann ist er so gekränkt und dann handelt er irrational. Dann geht das von der Ratio weg und dann wird es gefährlich. Und ich glaube, es sollte jeder respektvoll behandelt werden, egal ob Mann oder Frau. Man hat sich für einen Partner entschieden und dann muss ich es respektvoll zu Ende bringen, ja. Aber nicht den genau bei seiner Achillesferse oder wo jeder den Lindenblatt von uns, ja. Und ihn dort transalieren, das ist ja keine Kunst, ja. Oder auch wenn er schwächer ist, ja, wenn er unterlegen ist, sich daran zu ergötzen und zu sagen, das finde ich ganz widerlich, ja. Und ich habe schon gemerkt, wenn man einem Menschen Beachtung schenkt in einer Scheidung, dann ist es oft viel, viel leichter, auch dem Gegenüber. Deswegen bin ich ein Freund von Co-Mediationen, wo man sich austauschen kann, ja. Oder ich lade den Kollegen mit dem jeweiligen Partner in die Kanzlei ein.
Also Sie sehen das Gegenüber dann schon bisweilen?
Ja, das sehe ich dann schon. Also manchmal erst bei Gericht. Ich wundere mich dann manchmal, wie die zueinander gefunden haben. Ja, weil auf der Piste würde ich die nie zusammenwürfeln. Und dann müssten wir halt schauen, dass wir es trotzdem friedlich lösen.
Aber generell sind Scheidungen nicht öffentlich.
Das ist auch gut so. Also man darf eine Vertrauensperson mitnehmen. Die Vertrauensperson darf bei Gericht gar nichts sagen, auch keine Zwischenrufe. Und selbst wenn ich Praktikanten mit habe, muss ich fragen, ob das in Ordnung ist. Weil es ist der höchstpersönliche Bereich. Und da werden gerade bei einer Parteieneinvernahme ganz intime Sachen ausgetauscht. Es geht auch niemandem etwas an.
Vielleicht zur Präzisierung. Also Scheidungsakten sind für Journalistinnen und Journalisten vollkommen tabu. Da gibt's, Sie haben es schon gesagt, den höchstpersönlichen Lebensbereich. Das gilt auch für Steuerakten, Obsorgeverfahren, Nachlassverfahren. Also das Scheidungsverfahren ist auch in der Berichterstattung streng geschützt. Faktisch dürfen wir eigentlich überhaupt nicht berichten, dass sich jemand scheiden lässt. Dennoch, Sie vertreten ja auch immer wieder Prominente, schaffen wir Scheidungsverfahren, dann zumindest die Nachricht von der Scheidung, in die Medien, weil einer
ja, dazu scheiden hinausgeht. Es gibt ja manche Menschen, die das persönlich jemand mitteilen wollen, ja. Aber wo wirklich schützend die Hand drüber gehalten wird, ist bei Kindern, ja. Weil mich fragen ja ganz viele, sie wollen ihre Scheidung bringen zum Peter Resetarits, zu Barbara Karlich oder was auch immer, ja. Oder Missstände bei Sachverständigen Kinderpsychologie, das würde ich schon verstehen, aber da geht gar nichts, weil das oberste Gut ist einmal das Kind, das geschützt ist. Wenn jetzt jemand sich selber mitteilen will, einem Journalisten, der Ehemann oder die Ehefrau, das kann er ja, aber als Anwälte müssen wir ganz vorsichtig sein. Erstens haben wir die Verschwiegenheit und selbst wenn der mir das erlaubt, ist besser Finger weg davon, weil das Gegenüber, über das darf ich ja gar nichts sagen, über den Ehemann. Selbst wenn ich Sachen weiß, ja. Weil das kann rufschädigend sein und das gereicht mir zum Nachteil.
Also selbst wenn ich jetzt nicht die Prominenz habe, dass ich jederzeit einen Journalisten anrufen kann, um ein Interview zu geben, kann ich auf meinem eigenen Social-Media-Account das Ende meiner Ehe verkünden?
Das können Sie. Ich habe jetzt eine Dame, die ständig die Kinder auf sozialen Medien stellt. Da habe ich einstweilige Verfügung an das Gericht geschickt, weil die Kinder müssen geschützt werden. Die hat so Reels gemacht mit Kindern täglich. Und es geht gar nicht, ja. Also ich selber ja, aber Kinder nicht.
In dem Fall war es auf Antrag des Vaters, oder?
Ja, auf Antrag, da habe ich den Mann vertreten und da haben wir einstweilige Verfügung eingebracht. Die ist auch durchgegangen und sie hat dagegen verstoßen und da gibt es dann Geldbußen.
Aber wie erklären Sie sich, dass man so gerne über Promischeidungen was erfährt oder liest? Der Boulevard lebt davon.
Da müssen Sie den Konsumenten fragen, der das liest. Die wollen wahrscheinlich teilnehmen. Ich habe gar keine Zeit für das. Ich habe selbst beim Friseur meinen Laptop mit. Ja, aber das ist so, wie Leute gerne über Königshäuser lesen, ist das wahrscheinlich. Die wollen halt auch sehen, dass es beim Prominenten oder beim Politiker, der sich scheiden lässt, genauso normal zugeht wie bei ihm zu Hause. Vielleicht beruhigt ihn das.
Raten Sie Leuten, an die Medien zu gehen?
Nein,
mit ihren
nein.
Weil manche von Ihren Klienten machen es ja dann doch.
Ja, manche machen es, aber das ist ja dann eine eigene Entscheidung, wenn sie das machen, ja. Viele sagen, sie wollen in irgendeine Show oder sie wollen, diese 82-Jährige ist dann bei der Barbara Karlich gelandet, weil sie das unbedingt wollte, ja. Hat dann dort einen Mann kennengelernt, was eh lustig ist. Aber die wollte das, sage ich, da müsste es ganz alleine dorthin gehen, ja. Ja.
Aber das ist ein, wie gesagt, das Scheidungsverfahren ist ja insgesamt geschützt. Also die Inhalte des Verfahrens sind geschützt. Wie viel darf ich überhaupt verraten?
Gar nichts.
Also darf ich irgendwelche grauslichen Sachen über meinen Ehepartner oder den zu scheidenden Menschen sagen? Weil da verletze ich ja wieder
Unpersönlichkeitsrechte. Die Partei, die zu mir kommt, die muss mir schon die Informationen geben. Aber nach Ausdringen sollte gar nichts. Wir haben Verschwiegenheit und das gilt auch für jede Causa, die wir haben. Wenn die Person sich selber aktiv mitteilt, ist das wieder was anderes.
Aber also um es richtig zu machen, müsste ich auch in diesem Fall quasi etwas zur Unterschrift vorlegen, dass mein Gegenüber einverstanden ist damit.
Jetzt sind Sie wieder beim Formular. Ja.
Sie machen das schon seit einigen Jahren. Was macht das eigentlich mit Ihnen, täglich in den Abgrund zu blicken?
Also ich glaube, war sehr gute Resilienz. Mein Ausgleich ist, ich liebe es zu backen und zu kochen. Habe ganz eine tolle Ehe und wir haben ein Haus am Land und das ist, glaube ich, der perfekte Ausgleich. Und mein Mann hört mir auch manchmal sehr gut zu. Ja? Ja?
Haben Sie das im Ehepakt festgelegt, dass er das muss?
Nein, wir haben keinen Ehepakt. Weil uns trennt einmal der Tod. Gibt's keine Scheidung.
Verschreien Sie es nicht.
Ohne dass Sie es jetzt wahrscheinlich statistisch erhoben hätten, was zerstört mehr Ehen? Geld oder Sex?
Sex und dann Geld. Sex im falschen Moment kann sehr teuer werden. Ja.
Kann aber prinzipiell Geld die Ehe retten?
Geld kann die Ehe sicher nur eine Zeit lang retten, wo natürlich dann insbesondere Männer mit schlechtem Gewissen tolle Geschenke machen. Das geht eine Zeit lang, aber auf Dauer geht es sicher nicht. Außer man hat eine Dulderin an seiner Seite oder man arrangiert sich. Es gibt auch arrangierte Ehen, ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Es kann ja jeder seinen höchstpersönlichen Bereich regeln, wie er will. Ja? Da gibt es ja keine Verordnung. Ja? Aber man sollte auch glücklich sein, finde ich, in einer Ehe. Und nur Geld macht nicht glücklich.
Jetzt nehme ich ein bisschen mit von heute Abend, dass es gar nicht so unklug wäre, schon zur Eheschließung die Anwälte mitzunehmen.
Ja, oder man könnte sich vorher vielleicht einmal Beratungsstunde holen, ja.
Aber selbst wenn ich das nicht gemacht habe, was glauben Sie denn, was macht denn langfristig eine gute Ehe aus?
Also eine gute Ehe macht sicher aus, zuhören, reden miteinander, den anderen wahrnehmen, respektieren, Leidenschaft im Sinne von, man hat auch Spaß miteinander und kann lachen. Das ist ganz wichtig, weil wenn der Humor weg ist, ist es besser, sie laufen gleich zum Anwalt. Ja. Und wenn der Respekt einmal weg ist, dann ist es auch sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, wenn der Partner sich nicht für mich verändert, sondern für eine andere Person, wird es auch schwierig. Aber wenn man diese ganzen Anzeichen sieht, kann man dagegen ankämpfen. Und es ist tagtäglich Arbeit.
Nicht alle, die zu Ihnen kommen, kommen zu Ihnen, weil es schon zu spät ist. Habe ich das richtig verstanden? Also bei manchen gibt es noch eine Chance.
Ja.
Da würden Sie, wenn Sie die wegschicken und zum Beispiel zum Psychologen, Psychiater, zur Paartherapie schicken, ja gegen Ihr eigenes Geschäft handeln.
Aber das macht gar nichts, weil ich habe so ein gutes Geschäft und mir ist es ja auch wichtig, ich habe gerne einen glücklichen Menschen, ja. Und es bringt ja nichts, wenn Sie jemanden zu einer Scheidung überreden und der dreht nach 3 Monaten wieder um. Und ich spürt mir, ob jemand wirklich sich scheiden lassen will. Wenn nicht, bitte dann eine Ehe retten, ist ja auch schön. Ja.
Ja, und außerdem haben Sie gesagt, möglicherweise kommt er dann in einem Jahr eh wieder. Also insofern ist das.
Oder hat zumindest eine Freundin oder einen Freund, der eine Scheidung braucht.
Es wird, glaube ich, jede dritte Ehe mittlerweile geschieden, wenn ich es jetzt auswendig weiß. Ist das jetzt mehr geworden oder weniger?
Na, das ist mehr geworden, ja.
Was ist die Begründung Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, ein Brandbeschleuniger war sicher mal der Shutdown. Das war sicher so. Also ich hatte so viel zu tun wie noch nie, ja. Weil die Leute plötzlich Tag und Nacht, Sonntag auf Sonntag zusammen waren. Die waren das gar nicht gewohnt, ja. Und natürlich auch, viele Frauen sind wirtschaftlich viel selbstständiger geworden. Jeder hat einen Beruf, was auch gut so ist. Ich sage auch jeder Frau, die beste Absicherung ist nicht das Standesamt, sondern der Beruf und ein eigenes Einkommen. Alles andere schön, wenn es dazukommt. Aber keine wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Weil natürlich kriegt die Frau die Kinder und dann ist sie ein paar Jahre zu Hause. Dann fehlen ja die Pensionsjahre. Und dann hat sie einen riesen wirtschaftlichen Nachteil. Ich bin schon der Meinung, wenn eine Frau zu Hause bleibt, braucht sie einen finanziellen Ausgleich. Entweder eine Lebensversicherung mit dem Widerrufsrecht, wo der Mann verzichtet, oder er soll eine Eigentumswohnung kaufen, damit sie nachher nicht streiten muss.
Ich habe vollkommen vergessen zu fragen, zahlt eigentlich die Rechtsschutzversicherung irgendwas im Scheidungsverfahren?
Gar nichts. Die Rechtsschutzzahl der Beratung heiße 50 Euro, seit 26 Jahren nicht indexiert, immer gleich, wirklich viel Geld.
Wie viel bekomme ich dafür?
Für 50 Euro.
Ein Kaffee bei Ihnen wahrscheinlich.
Da geht es ja nicht für aus bei 50 Euro. nein, aber ich mache ja auch, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, er hat eine kurze Beratung, dann gibt auch den einen oder anderen Fall pro bono und sagt, wissen Sie was, gehen Sie wieder, ich habe Ihnen 3 Tipps gegeben, empfehlen Sie weiter, kriegt gar kein Honorar noch damit. Ja. Aber wenn jemand kommt mit so viel Unterlagen und das braucht eine Stunde, was nichts kostet, ist nichts wert, das ist natürlich dann schon zu bezahlen. Ja. Rechtsschutz deckt das nicht, was ich gar nicht verstehe, weil die Scheidung selber ist ja nicht teuer. Da ist die Bemessungsgrundlage 6.000 Euro bei Gericht. Das bedeutet nicht, dass es 6.000 Euro kostet, sondern die Stunde wird abgerechnet. Das ist für 8.000 Euro können schon 2 Jahre streiten bei Gericht. Aber die Scheidung, teuer ist das Aufteilungsverfahren. Und das will die Versicherung nicht. Ich habe jetzt gehört, Roland Rechtsschutz, da kann man angeblich Scheidung machen. Erbrecht ist schon auch wichtig, das geht, aber eben die Scheidung selber nicht, weil es zu kostenintensiv ist.
Was kostet eigentlich eine durchschnittliche Scheidung?
Wenn es einvernehmlich ist, das ist einmal von bis. Also wenn man in absehbarer Zeit sich scheiden lässt, würde ich sagen, startet es bei 3.000 plus Ust bis 12.000. Das ist aber dann in absehbarer Zeit und da hat man viele Parameter schon erledigt. Strittig ist schwierig, weil wenn sie heute streiten, geht es ja nur ums Verschulden. Das wissen auch viele nicht. Die Menschen glauben, ich bringe eine Scheidungsklage ein und jetzt wird alles geregelt. Nein, da geht es nur ums Verschulden. Parallel dazu Obsorge, parallel dazu das Betreuungsmodell Kontaktrecht, parallel dazu Kindesunterhalt, parallel dazu Ehegattenunterhalt. Und erst wenn ich in Österreich rechtskräftig geschieden bin, geht's ins Vermögen. Und das ist schon auch wichtig, die Leute so zu beraten, ob es nicht besser ist, wenn man schnell geschieden sein will, dass man auf beiden Seiten nachgibt, bevor man jahrelang streitet und sehr viel Geld ausgibt. Und sie lassen ja auch Lebensqualität liegen, Energie und ihre Gesundheit. Ja. Und deshalb sage ich, Finger weg von langen, strittigen Verfahren.
Genau, meine Frage, was war die längste Scheidung, die Sie begleitet haben und was war die teuerste?
Die längste Scheidung war, die eben der 11 Jahre gedauert hat in Kärnten. Aber das war eben begleitet durchs Pflegschaftsverfahren, ja.
Und die teuerste?
Über Zahlen spricht man nicht.
Es gab in der Vergangenheit immer wieder Fälle im Strafrecht, wo große Verfahren mit prominenten Beschuldigten, später Angeklagten, durchaus in die Länge gezogen wurden, was für manche Anwälte den angenehmen Nebeneffekt hatte, dass die Honorare entsprechend höher waren. Ist man als Scheidungsanwältin versucht, ein Verfahren in der Länge zu ziehen, um höhere Honorarnoten zu schreiben?
Also es gibt so Kollegen, ich mache das nicht, weil ich sage erstens einmal, wenn ich eine flotte Scheidung mache, habe ich Platz für die nächste und da gibt es ganz viele Anfragen. Und dann wird man auch besser weiterempfohlen, weil ich will gar kein Verfahren in die Länge ziehen. Das ist ganz furchtbar, weil es einfach die Menschen in eine missliche Lage bringt und sie lassen ganz viele Jahre ihres Lebens bei Gericht liegen. Und es ist ja auch ein Irrglaube, ich habe es vorher eh erwähnt. Die erste Tagsatzung, sie bringen die Klage ein, dauert 6 Wochen. Erste Tagsatzung dauert 1 Stunde, da passiert nichts. Da ist der Mensch schon mal enttäuscht, der glaubt, er wird gehört. Nix. Den Namen darf er sagen und das Geburtsdatum. Gehen Sie nach Hause. Das nächste Mal, wenn Sie einen Richter haben, der kurz vor der Pension ist, ist wieder nur 1 Stunde, sagt er, und haben Sie irgendwas geregelt? Nein, kommen Sie wieder. Also von der Klage, bis Sie gehört werden, 6 Monate. So, jetzt ist der Ehepartner vielleicht besonders garstig zu Ihnen, bringt 20 Zeugen. Die haben zwar nichts zu sagen, die müssen aber alle geladen werden. Da reden wir von 1 Jahr, bis die erste Instanz fertig ist. Dann haben sie ein Urteil. Einem gefällt das nicht. Der kann binnen 4 Wochen berufen. Der andere binnen 4 Wochen die Berufungsbeantwortung. Vergehen 2 Monate. Dann geht es einmal gemütlich mit der Post in die nächste Instanz.
In welcher Instanz ist das in dem Fall?
Na, das ist das übergeordnete Landesgericht. Da sitzen 3 Richter. Da fängt einer mal zum Lesen an. Ganz langsam die Protokolle. Ja? Ganz langsam das Urteil. Und dann gibt es Sitzungen. Also bis das erledigt ist, zweiinstanzlich, würde ich sagen, 2 Jahre. Und ich hatte eine Scheidung, die war mit Auslandsbezug. Da haben wir dann ihn über Zoom eingenommen. Die hat gedauert 7 Jahre. Und das ist schon lange. Das muss ja auch wer zahlen. Die Frau hatte dann leider kein Geld mehr und hat sich einen Verfahrenshelfer genommen. Ja.
Was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht scheiden lassen möchte? Also ich sage, ich will das nicht.
Sie können alleine nicht verheiratet bleiben. Es ist eine Frage der Zeit, wann Sie geschieden werden.
Danke für den Hinweis. Bitte,
das wird Ihnen spätestens der Richter erklären. Und es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, als Frau, ich war jetzt 15 Jahre verheiratet, ich bin älter als 40, ich möchte warten, bis wir 3 Jahre getrennt sind. Und dann, lieber Mann, nimm du das Verschulden. Und wenn du vor mir stirbst, kriege ich die höchste zielbare Witwenpension. Also das kann man schon auch probieren, ja. Ich kann auch als Mann das verschleppen und sagen, ich lasse mich jetzt nicht scheiden. Oder ich sage, ich habe keine Eheverfehlung gesetzt. Die Klage ist abzuweisen. Auch das kommt vor. Ja?
Der Faktor Zeit fasziniert mich da jetzt. Also wir haben ja gelernt im ersten Teil, es ist schon keine gute Idee, wenn ich einfach ausziehe, sondern sinnvollerweise hole ich mir, wenn ich keine Bestätigung des Ehepartners habe, einen Antrag bei Gericht, der dauert dann bis zu 1 Jahr. Das heißt, da kann ich nicht ausziehen. Ich will mich jetzt scheiden lassen, komm zu Ihnen und Sie schauen im Kalender und sagen, puh, ausgebucht, kommen Sie in einem halben Jahr wieder. Das macht es dann auch ein bisschen schwieriger, weil ich könnte mir vorstellen, Scheidung ist etwas, das man gerne gleich vollziehen möchte und nicht erst in einem Jahr. Dann.
Ja, also puh, ausgebucht, 6 Monate sage ich nie. Wenn jemand wirklich sich scheiden lassen will, empfehle ich die Ehescheidungsklage Leid und sage, wir können jetzt das diktieren, es geht morgen zu Gericht, wir gewinnen Zeit. Was ich nicht möchte, ist, wenn sich jemand scheiden lässt, dass ich dem Kollegen oder Kollegin ein halbes Jahr unnötige Briefe schreibe, die 10-mal mehr kosten als die Klage. Die Gebühr sind ja nur 410 Euro, die Scheidungsklage selber nicht einmal 1000 Euro. Das ist ja noch nicht teuer. Und dann lösen sie zumindest einmal etwas beim anderen aus. Und dann wird der Richter sagen, spätestens zum Mann oder zur Frau, sie werden sich scheiden lassen müssen. Ist eine Frage der Zeit. Aber das Beste, ich fange früher mit der Klage an.
Das heißt, es gibt da eigentlich 2 Fragen, die voranstehen. Wollen Sie sich scheiden lassen, ja oder nein? Also die erste Frage, die Sie ja stellen,
lieben Sie Ihren Mann oder Ihre Frau?
Lieben Sie noch, ja oder nein? Wollen Sie sich scheiden lassen, ja oder nein? Und die dritte wäre dann, wollen Sie ihm was antun, ja oder nein?
Ja, das wäre eine neue Frage, die wir überdenken, oder die aufnehmen, ja.
Wir sind leider
kommt
schon
darauf an, wie er zu meiner Mandantin war.
Wir sind leider schon am Schluss, deswegen die letzte Frage. Nach dem, was Sie alles erlebt haben die letzten Jahre, glauben Sie noch an die große Liebe?
Ja, die sitzt im Publikum unten, ist mein Ehemann.
Oh.
Dann sagen wir herzlichen Dank, Frau Venturini, für diesen Abend. Das war großartig. Ich glaube, einige haben zum Nachdenken angefangen oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben noch 2 Programmhinweise, glaube ich. Wir schließen das Semester am 18. Juni ab.
Wir schließen das Semester am 18. Juni mit dem Oberstaatsanwalt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Martin Ordner. Da werden wir über Korruption reden. Und wir haben bereits eine Zusage für den Herbst. Wir setzen am 11. Oktober fort und da kommt die frühere Justizministerin Alma Sadic, der hat uns schon zugesagt.
Wunderbar. Herzlichen Dank nochmal und herzlichen Dank an Ihnen, dass Sie heute da waren.
Danke für die Einladung.
Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr unser Medium mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.